Willkommen zurück beim Unternehmerisch-Podcast Inspiriert und Motiviert mit dem Anbaggerer Daniel und
Lisa.
Sehr gut. Und jetzt haben wir schon gerade erste kleine technische Probleme behoben durch einen Spezialexperten, nämlich unseren Interviewpartner, der genau sich für die Aufnahmen von geilen Sounds und Musikproduktionen spezialisiert hat, der Lukas Lach.
Grüß euch, freut mich, dass ich da sein darf bei euch.
Sehr,
dass du da bist.
Mega, so einen hochkarätigen Experten in der Runde zu haben.
Schön am Boden bleiben.
Ja, magst du dir mal vorstellen für unsere Zuhörer?
Ja, also ich bin der Lukas Lach, ich bin Songwriter, Musikproduzent, Arrangeur und alles, was mit Musik zu tun hat, ist mein Metier. Das heißt, ich konzipiere Musikprojekte von Grund auf weg. Das fängt an, den richtigen Song zu schreiben, dann geht es darum, die Songs den Künstlern vorzustellen oder man hat schon einen Künstler, der zu ankommt und Songs an, also vor allem will. Und dann geht es halt an die Musikproduktion und natürlich letzten Endes an die Vermarktung, wo ich dann einen super Partner habe, die das dann für mich übernehmen.
Ja, geil, du bist so ein One-Stop-All-Inclusive-Producer quasi.
Sozusagen, ja.
Geil, also mal ein echter Musikproducer, Produzent bei uns heute. Ja, aber geil ist ja, woher wir uns kennen.
Das stimmt, ja.
Dass du das immer wieder betonen musst, immer wieder. Aber du bist natürlich auch sehr stolz auf diese Arbeit. Ja. Aber wir kennen den Lukas nicht von dem, was du jetzt da wahrscheinlich gerade wieder erzählen wolltest.
Naja, schau ja. Der Lukas, wir haben uns kennengelernt durch den Anbaggerer-Song.
Also, das stimmt nicht.
Na, woher sonst?
Wir haben den Lukas schon vorher kennengelernt.
Stimmt, ja.
Ja, und zwar durch unsere Freunde Sandra und Manuel. Aloha, Music, gingelt's da bei dir?
Ah ja, genau, wir haben uns ja schon vorher mal gesehen. Und da haben wir, glaube ich, schon mal so einen Schmäh drüber geführt, dass wir einen eigenen Song aufnehmen sollten.
Der Anbaggerer Song.
Ja, genau. Also Aloha Music, eben, die haben uns mehr oder weniger zusammengebracht.
Voll, das sind zwei liebe Künstlerkollegen von mir, die bei mir schon einiges produziert haben. Und wir, kann mich erinnern, den ersten Song, den ich mit ihnen gemacht habe, den haben wir beim Manuel daheim gemeinsam den Release gefeiert und da habe ich euch zwei kennengelernt.
Ja, genau.
Und dann haben wir
Regenbogen, oder?
Genau, Regenbogen. Ja. Und dann haben wir deppert gescherzt, was wir nicht machen konnten miteinander. Und ja. Tatsächlich ist dann schneller passiert, als wir uns wahrscheinlich alle gedacht haben, dass wir gemeinsam was machen.
Also ganz ehrlich, ich hätte mir nie gedacht, dass da irgendwas einmal draus wird, weil der Daniel wollte halt einfach immer nur seinen Song haben und dass der dann wirklich rauskommt, das hätte ich mir nicht gedacht.
Ich habe schon immer mal meinen eigenen Ballermann-Song haben wollen. Ja. Das war schon immer mein Ding.
Typisches Dani-Ding halt wieder einmal.
Ja, es gibt da solche deutschen Influencer, da macht jede Pop-Nasen macht da gleich einmal seinen Song, seinen eigenen. Und ja, da haben wir gedacht, das kann
natürlich
ich ja.
Brauchst noch du als Popnasen auch.
Ja, sicher, ich als Ober-Popnasen kann das sicher schon mal, kann das zweimal so gut.
Ja, genau. Aber tatsächlich hast du den Song ja nicht gesungen, das muss man ja
richtig
dazu sagen.
Aber der Lukas hat einen.
Aber der Song ist für dich geschrieben worden ursprünglich.
Richtig, ich hätte ihn ja sogar performen sollen, theoretisch. Aber du hast gemeint, ich brauche mehr Gesangsunterricht.
Ja, ich weiß noch ganz genau, wie der Daniel so voller Stolz seine Demo an dich geschickt hat. Und jetzt einmal so die Frage, kriegst du eigentlich so von vielen unbekannten Künstlern Demos zugeschickt, einfach so ungefragt oder?
Also von Künstlern gar nicht so, sondern eher von anderen Songwriter-Kollegen, die gern ihre Demos, ihre Songs bei Künstlern von mir umgesetzt sehen würden. Mhm. Es ist aber, also mir ist oft aufgefallen, dass die Demos, die ich kriege, oft gar nicht so wirklich zu einem Künstler passen und auch oft nicht, wie soll ich sagen, das sind halt so ein bisschen altmodisch von der Machart her. Und ich probiere mit meinen Künstlern immer ein bisschen was Neues zu machen und mich nicht so in die eingefahrenen Pfade zu bewegen. Weil mein Mindset ist halt, wenn ich was Neues probiere, dann kann vielleicht auch was Cooles entstehen, weil ich glaube, nur durch Innovation kommt man auch in der Musik weiter. Nicht nur im Leben, sondern auch in der Musik.
Geil, da hast du jetzt einmal richtig gesagt, wie das läuft.
Ja.
Mega. Also im Prinzip, die haben oft einfach das falsche Genre. Da kommt zum Beispiel ein Schlagersänger, der vielleicht ein Soul-Künstler wäre, das auf die Art.
Nein, gar nicht. Also die Songs sind eh so pur Schlager.
Wohl?
Aber ich beobachte halt schon seit einigen Jahren, dass das Schlager-Genre, dieser klassische, moderne Schlager, immer weniger wird, vor allem auch im Live-Sektor. Also viele Künstler, die klagen wirklich drüber, dass sie weniger Auftritte haben, dass da irgendwie nichts mehr geht und worauf sie momentan alles fokussiert, ist Party.
Ja, also so Ballermann. Also, ja, ja, aber das würde ja auch so ein bisschen Schlager.
Ja, ja, es gehört eh zum Schlager dazu, aber der klassische Schlager, der wird eindeutig weniger.
Ah, ich verstehe.
Und da probiere ich halt jetzt die Zeichen der Zeit zu sehen und wieder auf dieses Party.
Ja.
Genre draufzusetzen.
Geil, siehst du, ich hab das, ich war auf Isonier, hast du schon gesagt.
Ja, stimmt.
Natürlich, Daniel, natürlich machst du das. Der Ambagger-Song ist ja, glaube ich, sogar in die Après-Ski-Charts gekommen.
Der war ja Platz 2 Après-Ski-Charts, bitte.
Echt? Ich weiß es gar nicht.
Ja, hat mir der Felix geschickt.
Geil.
Und so, damit ihr das auch alle wisst, der Felix Muhr hat das gesungen, Top-Künstler, der ist jetzt bei dir unter Vertrag, gell?
Genau, also ich mache das Projekt gemeinsam, also angefangen habe ich mit dem Felix gemeinsam. Mhm. Jetzt machen wir das eh schon, glaube ich, 4 Jahre gemeinsam. So, also das Projekt hat jetzt so angefangen, dass der Felix auf mich zugekommen ist und hat halt, das war damals 2018 bei einem Melissa Naschenwein-Konzert und hat mich halt angeredet.
Du hast die Melissa unter Vertrag gehabt, oder?
Nein. Also unter Vertrag habe ich die Melissa nicht gehabt. Ich bin das erste Mal beim Felix bin ich Manager.
Achso, okay, du bist ab jetzt Manager seit dem Felix.
Genau, aber davor war ich sozusagen nur unter Anführungszeichen Produzent.
Aber du hast von der Melissa die Songs produziert?
Einige Songs für ihr habe ich produziert, genau.
Geil.
Genau.
Zum Beispiel
da Bergbauernburm. Genau, da können wir dann eh nachher noch drüber reden, wie das zu dem gekommen ist. Das ist eine sehr interessante Geschichte.
Unbedingt.
Aber beim Felix war es halt so, er hat mich angeredet auf ein Melissa Naschenwein-Konzert und hat halt mich gefragt, ob ich ihn nicht aufnehmen kann mit seiner steirischen Harmonika. Und ich habe gesagt, wie meinst du aufnehmen mit der steirischen? Ja, so wie er halt spielt. Sag ich, wie? Nur, wo du spielst? Sag er, ja. Sag ich, das interessiert überhaupt niemanden. Ich habe gesagt, wenn, dann musst du singen lernen und dann spielst und singst dazu, so wie es halt eh zum Beispiel die Naschenwein macht. Ja, oder der Gabriel oder wie auch immer. Mhm. Und dann habe ich gesagt, aha. Dann habe ich länger nichts mehr gehört von ihm, dann hat er sich wieder gemeldet. Dann hat er gesagt, ja, wie schaut es aus? Produzierst du jetzt was für mich? Dann habe ich gesagt, du solltest dann am Anfang wissen, was du überhaupt machen willst. Was hörst du denn gern? Mit was identifizierst du dich? Und wir haben wirklich ein Jahr dafür verwendet, dass wir uns für den Felix überlegen, in welche Richtung sie es überhaupt gehen. Und er hat dann von selber irgendwann angerufen und gesagt, jetzt weiß ich, was ich will.
Und was hast du in dem Jahr gemacht mit ihm?
Du, wir haben immer wieder Meetings gehabt, wo wir halt drüber geredet haben, wie die Musikbranche so funktioniert, welche Musikrichtung er privat gern hört. Ich habe dann auch gesagt, er soll mir so eine Spotify-Playlist schicken, wo halt die ganzen Songs drin sind, die ihm so gefallen. Und wo er sich auch identifizieren könnte als Künstler. Und da ist halt, ja, ein Kudelmudel gekommen. Mhm. Und dann habe ich ihm halt erklärt, dass man eine klare Linie braucht, wo es hingehen soll. Und die zweite Playlist, die er mir dann geschickt hat, die war schon wesentlich fokussierter. Und dann irgendwann hat er mich angerufen und gesagt, jetzt weiß ich genau, was wir machen. Und dann hat er gesagt, ja, machen wir jetzt was. Und ich habe dann gedacht, ja, weißt du was, damit er Ruhe gibt. Er war wirklich auch nervig, gell? Und Gott sei Dank war er nervig.
Ah.
Da war er noch 16 Jahre alt, musst du denken.
Aber das ist wirklich für die heutige Jugend ja eine starke Leistung.
Ja, absolut. Wahnsinn. Und darum da habe ich auch gemerkt, dass ich echt zum Glauben anfange an das Projekt. Ich habe dann halt gemacht, ja, ich mach jetzt einfach irgendwas, ich schreibe einen Song mit einem Kollegen, habe ihm den Song geschickt, er war früh begeistert und gesagt, ja, passt, nehmen wir es auf, wir machen jetzt einmal was, damit es Ruhe gibt. Ja. So in der Art war das. Dann kommt der Song raus und hat innerhalb von der ersten Wochen, ich glaube, 30.000 Aufrufe auf YouTube gehabt.
Ja, Alter, geil.
Welches war das?
Das war Bauernparty, sein allererster Song.
Ah.
Bauernparty.
Und dann habe ich mir gedacht, arg, weil der hat da wirklich seine ganzen Schulkollegen aktiviert, hat Sponsoren gesucht, die das Video finanziert haben letzten Endes.
Ah, das war also ja der Schule, was er draht hat.
Ja, genau.
Ja,
also der hat sich echt richtig eingesteigert. Und da habe ich dann halt schnell gemerkt, da geht was. Und vor allem, das ist das Wichtigere, er hat die richtige Einstellung zu dem Ganzen. Und dann ja, bin ich zu Adelmann Promotion gegangen, mit denen wir jetzt gemeinsam sozusagen das Management machen. Also Adelmann Promotion und ich managen jetzt gemeinsam den Felix. Ich kümmere mich ums Kreative. Adelmann kümmert sich um das Drumherum, um Terminfindung und um Booking und das Ganze Drumherum.
Mhm. Also organisatorische quasi?
Genau.
Okay, für die ganzen Live-Konzerte und so weiter.
Genau, genau. Weil das ist nicht mein Metier, da will ich auch nichts damit zu tun haben.
Ja. Yeah.
Und ja, das funktioniert sehr gut, muss man sagen. Also es geht stetig bergauf.
Geil. Wie siehst du, dass das auch bergauf geht? An die Zugriffszahlen oder was? Auf Spotify oder auf YouTube? Oder?
Genau, also einerseits sieht man es natürlich an die Zugriffszahlen, aber was in der heutigen Musikbranche ganz wichtig ist, sind die Live-Auftritte. Weil der Tonträgermarkt, der funktioniert einfach nicht mehr. Der ist tot.
Ist klar, ja. Ich meine, okay, Streaming.
Aber Streaming, du kannst das ausrechnen, was du kriegst. Wenn du ungefähr 1 Million Streams hast, kannst du mit 1000 Euro rechnen. Also das ist jetzt... Und schau mal 1 Million Streams.
Ja,
das ist schwierig.
Ja. Sehr unbefriedigend.
Absolut. Ja. Und daher, das Geld in der Musikbranche kommt über live. Das heißt, du musst spielen, Auftritte haben und über die Gagen und über die AKM-Tantiemen kannst du dann
AKM, das zahlt leben. Das ist mehr? Da kriegst du mehr von AKM?
Das ist teilweise so viel wie die Gage, ja.
Das ist quasi die Radioabgabe, gell?
Genau, aber halt die Abgabe gibt es genauso bei den Veranstaltungen. Das heißt, wenn der Künstler bei seinen Veranstaltungen die Songs spielt, muss er danach eine Liste abgeben, wo er auflistet, welche Songs er gespielt hat.
Ah, das machen die wirklich?
Ja, ja. Aha. Das funktioniert so.
Wir haben ja damals beim Matura-Ball auch AKM-Steuer zahlen müssen.
Genau.
Ja, arg.
Und ja, wenn dort eben wer auftritt, der gibt eine Liste ab, wo das alles drinsteht, was er gespielt hat. Und aufgrund dieser Liste rechnet dann die AKM mit den Songwritern die Tantiemen ab.
Das heißt also, AKM ist dafür da, um die Songwriter zu entlohnen, sagen
genau.
wir mal so. Und nicht die Künstler, außer sie haben das Lied mitgeschrieben.
Genau, wenn die Künstler das Lied mitgeschrieben haben, dann kriegen sie natürlich auch was.
Okay.
Das heißt, du hast eine Pipeline zur AKM.
Schon locker. Naja, ich sage mal so, es läuft gut.
Geil.
Ja, wenn man über die Jahre viel macht, kommt halt auch viel zusammen. Also klar, es ist ihr wisst es eh, es gibt halt viele Künstler, die haben Live-Auftritte, aber das sind vielleicht 10 im Jahr. Aber natürlich, wenn du jetzt 10 Künstler hast, die 10 Auftritte im Jahr haben, dann hast du 100 Auftritte.
Ja, und so wird's eh.
Ja.
Aber also, du bist ja jetzt schon ein bisschen länger im Business und die Musikbranche, wir kriegen sie ja unter anderem auch vom Manuel und von der Sandra mit, ist ja sehr hardcore und sehr hart. Und das ist ja sehr schwer, da Fuß zu fassen. Magst du ein bisschen was über deine Anfänge erzählen? Weil ich kann mir schon vorstellen, dass der Weg bis dahin, wo du jetzt bist, sehr steinig war.
Ja, vor allem, ich meine jetzt, okay, wie kommt man eigentlich zu sowas jetzt? Ehrlich, das habe ich mir schon ein paar Mal gefragt. Das weiß ich gar nicht von dir. Das ist jetzt einmal ganz... Musst du jetzt wirklich mal erklären, mich interessiert das brennend, wie du zu sowas geil kommst, dass du da einmal zu einem Tonstudio kommst, vor allem die Connections, wie kommst du zu den ganzen Leitern, dass du dort ein Konzertebuch kriegst oder überhaupt Live-Auftritte hast und so weiter. Also es ist voll geil, finde ich.
Ja, danke. Für mich ist es auch geil und es ist einfach mega, dass ich meinen Traum irgendwie erfüllen habe dürfen. Und ich kann es oft gar nicht wirklich glauben, dass mir das echt gelungen ist, weil es war, wie ihr sagt, es war echt ein steiniger Weg und ich habe oft gar nicht gewusst, ob sich das ausgehen wird. Ich habe auch ehrlich gesagt keinen Plan B gehabt, also wenn das nicht aufgegangen wäre, keine Ahnung, was ich dann gemacht hätte.
Ja, was hast du gelernt ursprünglich?
Ja, ich fange mal beim Anfang an. Also bei mir hat sich das ja irgendwie entwickelt, weil ich in der Schulzeit schon selber Songs geschrieben habe. Da wollte ich ja selber Künstler sein und habe für mich selber Songs geschrieben.
Ja, du bist ja der Sänger prinzipiell.
Ja,
ne?
Danke, wenn du das so siehst.
Ja, ich zumindest.
Doch, finde auch.
Ja? Danke.
Weil du tust ja immer ein bisschen Ton vorgeben bei den Aufnahmen, was ich so mitkriege.
Genau, also ich mache auch sozusagen das Vocal Coaching bei den Aufnahmen. Dafür bin ich auch ein bisschen bekannt, dass ich die Sänger wirklich herausfordere bei den Aufnahmen und da wirklich das Beste aus einer raushole. Ja, und ich habe halt damals auch mich selber aufgenommen, darum habe ich auch so ein bisschen singen gelernt, weil du nimmst dich halt auf und hörst das an und denkst so, also, oh, das ist schrecklich, dann singst du das nochmal und irgendwann... Mit den Jahren wirst du halt immer besser, weil du halt immer sofort das Feedback kriegst. Und da habe ich halt für mich selber Songs geschrieben, teilweise mit meinen Schulkollegen zusammen, das war echt eine coole Zeit.
Geil.
Und habe halt so immer zum Produzieren nebenbei angefangen, weil ich habe halt nicht gewusst, wie soll ich die Songs sonst umsetzen. Und ich habe dann gedacht, ich möchte es irgendwie später professionell machen, habe gar nicht gewusst, dass ich selber dann kein Künstler werde, sondern dass ich eigentlich Produzent werde. Aber ich habe immer gedacht, ja, da ich produzieren muss offenbar, lerne ich das halt jetzt.
Ja, wie kann man das lernen?
Und bin dann auf die SAE gegangen. Das ist
ein Institut in Wien, oder? Genau. Die machen ja mit Film auch was.
Weil genau, die haben jetzt mal verschiedenste Sachen, aber angefangen hat es, der Name ist auch so, SAE heißt School of Audio Engineering. Also okay. Die haben auch so angefangen.
Ah.
Und die ganzen anderen Zweige haben sich dann dazu entwickelt. Und ja, dort habe ich dann gelernt, Tontechnik. Ich muss aber im Nachhinein sagen, so viel gebracht hat es mir dann dort nicht, weil ich das meiste schon können habe, tatsächlich.
Selber gelernt.
Ja, weil ich mir das einfach selber beigebracht habe Und ich habe da jetzt bei der SAE zwar gelernt, dann, wie man Kabel zusammensteckt und wie das Signalfluss und so funktioniert, aber das Handwerk vom Arrangieren und Produzieren und Songschreiben, das habe ich mir eigentlich selber beigebracht. Einfach Learning by Doing. Mhm.
Und magst du mir verraten, wie du das gemacht hast? Weil das ist ja sicher schon eine Zeitl her, oder? Also ja, hat es damals so schon YouTube-Tutorials gegeben
dazu? Nein, eben nicht.
Wie hast du das dann gemacht?
Also damals hat es so Audioforen hat es da gegeben, wo man so ein bisschen was nachlesen hat
können. Die klassischen Foren.
Okay. Ja, genau. Aber ich habe es eigentlich, ich habe einfach halt probiert und dann, ich habe da gar nicht jetzt irgendwie mir Wissen aneignen können, weil wie du sagst, das hat keine YouTube-Tutorials gegeben. Ich glaube, YouTube hat es seit 2005 gegeben oder so. Ja. Mhm. Da war ja überhaupt noch nicht die Rede davon, dass da irgendwelche Leute ihr Wissen dort jetzt so zur Verfügung stellen.
Ja.
Und ja, ich hab einfach kackelt.
Welches Jahr hast du angefangen oder seit welcher Zeit?
Lass mich überlegen. 2007, glaube ich, habe ich angefangen. Das war in der, da war ich in der, naja, eigentlich habe ich mit 11 Jahren angefangen, also schon in der ersten Klasse, aber so wirklich dann das ein bisschen besser zu machen, war in der 4., 5. Klasse im Gymnasium.
Okay. 2007, da hat es noch keine, also hat es YouTube zwar schon gegeben, aber da waren, glaube ich, eher Schminkvideos oder so Blödsinn, was hochgeladen haben, aber keine Tutorials. Also ich glaube sowieso, diese Tutorial-Kultur ist noch relativ jung auf YouTube, die gibt es noch gar nicht so lang. Also zumindest, was keine Schmink-Tutorials betrifft, das gibt es vielleicht schon länger, aber glaube ich, so andere Sachen.
Ich glaube, damals waren die Videos auch noch auf 15 Minuten limitiert und so. Also
ja, genau.
Du hast gar nicht jetzt die ewigen Tutorials machen können.
Genau.
Ja. So ist es, ja.
Ja, und dann ist der Weg so weitergegangen, dass ich nebenbei, während ich auf der SAE eben studiert habe, mit lokalen Künstlern bei mir in der Gegend angefangen habe zum Arbeiten. Angefangen hat das mit dem Schlagzeuglehrer von meiner Schwester. Mhm. Der hat so eine Kommerzband gehabt und der ist zu mir gekommen, weil der halt gesehen hat, dass ich halt Musik produziere. Und hat gesagt, hey Lukas, du produzierst die Musik, nimm mal meine Band auf, mach einmal Schlager. Und ich so, also ich war gar kein Schlager-Fan, überhaupt
was
nicht.
Was hast du deine präferierte?
Ich höre immer noch gern so englischen Pop,
klassische
kommerzielle Popmusik, liebe ich.
Und das zuerst produziert auch selber?
Probiert so. Zumindest.
Ja, okay.
Also, man muss sich ja ein bisschen einfinden.
Geschafft, würde ich nicht sagen, aber ich habe es zumindest probiert. Und dann hat mir eben Silvester Haster, der hat mich dann genötigt sozusagen für seine Band produzieren. Mhm. Und mir hat das aber so zum Down angefangen, weil ich habe ja früher nur für mich produziert und das hat halt nie irgendwer wirklich mitgekriegt. Ich habe zwar meine Videos dann auf YouTube gestellt oder so, aber wirklich Wellen geschlagen oder geschweige denn live das performt, davon kann gar keine Rede sein.
Ja. Aber wie hast du produziert? Also mit was im Programm? Oder wie ist
mit Logic Pro heißt das. Ihr nehmt ja den Podcast auf GarageBand auf, mit dem habe ich auch angefangen.
Ah.
Das war eines meiner ersten Programme.
Mit dem kann man wirklich produzieren? Auch?
Ja. Aber das GarageBand ist mir nach 3 Wochen zu fad geworden.
Echt?
Also zu wenig Herausforderungen oder was man machen kann damit, oder?
Genau, es hat zu wenig Möglichkeiten gehabt für mich. Und dann habe ich mal Logic gecrackt, Thomas, darf man eh nicht laut sagen.
Gecrackt? Ja.
Weil das hat damals noch 1000 Euro gekostet, das war echt eine Investition.
Alter, ja.
Und wie Photoshop damals.
Ja, voll. Und ja, da habe ich dann halt probiert, dann habe ich mein erstes eigenes Album gemacht und das auch dann veröffentlicht und so.
Und hast aber nur wirklich elektronische Instrumente eingespielt?
Nein, ich hab selber dann Gitarre beigebracht und selber halt E-Gitarre eingespielt und so, Katastrophe, kann ich dann später was vorspielen.
Oh ja,
also,
geil.
Gerne.
Das ist ganz schlimm, ganz schlimm. Ja, und dann hat der Silvester, nachdem ich den Schlagersong da produziert habe, habe ich auch selber Blut geleckt, weil mir das so gefallen hat, dass das so sofort auf die Bühne gekommen ist, der Song. Und habe dann halt selber angefangen, Songs zu schreiben, habe meinen ersten Schlagersong probiert, der echt cool geworden ist.
Und sie haben nachher performt?
Nein, das war nicht dann den Song, den sie performt haben, aber das war der erste, den ich produziert habe, den sie performt haben.
Okay.
Dann hat mir der Silvester weiterempfohlen, hat zu verschiedenen Künstlern gesagt, damals das war der Erich Frey aus Fürstenfeld und der Niki Krach aus Oberwart, das waren meine ersten 2 Kunden. Werde nie vergessen. Und,
sind die zu dir gekommen und gesagt, hey, geil.
Ja, der Silvester hat mich weiterempfohlen im Prinzip.
Und dem gesagt, hey, wie viel Moos kosten das? Und
genau.
Und du hast keine Ahnung von dem, oder?
Ja, ich habe keine Ahnung gehabt. Null Ahnung. Und ich kann mich erinnern, der Erich hat dann nach der 5. Produktion oder so gesagt, Lukas, er muss mir jetzt sagen, du bist viel zu billig.
Ja gut, aber ich glaube, so haben wir alle angefangen. Also ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich meine Leistungen früher hergeschenkt habe, also vom Preis.
Ich habe sogar gratis baggert, ich wollte einfach nur baggern.
Ja, gut. Geil. Ich meine, ich habe für einen Teller einen Blogpost geschrieben.
Für einen Teller?
Das habe ich da schon erzählt in der ersten Podcast-Folge, meinteller.de. Okay. Da habe ich mir einen eigenen Teller konfigurieren dürfen.
Super.
Jetzt und dafür habe ich einen Blogpost geschrieben.
Geil. Ja, ich muss sagen, ich habe nie gratis gearbeitet. Also ich habe immer gesagt, ich will was haben dafür, aber ich habe angefangen bei 100 Euro für eine komplette Produktion.
Okay, das ist
aber Wahnsinn. Ich glaube ja wirklich, dass 100 Euro ist wirklich so der Einstiegspreis für jeden. Ja. Ich glaube, meinen ersten Blogpost habe ich auch tatsächlich für 100
Euro. Ja, aber damals war 100 Euro noch gehört, ne?
Ja, zwar.
Naja, für Musikproduktion.
Naja.
Für eine Musikproduktion hast du normalerweise schon tiefer in die Taschen greifen müssen, wenn du das haben hättest wollen.
Ja. Ja, und mein Weg ist dann so weitergegangen, dass ich halt nebenbei für verschiedene Künstler produziert habe, da in der Nähe. Mhm. Und dann habe ich auf der SAE eine Ausschreibung gesehen von einem Musikverlag, der Praktikanten gesucht hat.
Was ist ein Musikverlag? Was ist
das? Erkläre ich gleich. Ich bin dorthin gekommen, das war wirklich eines meiner ärgsten Erlebnisse. Und ich muss auch sagen, das war die Rettung meiner Musikkarriere dort, weil ohne einen Franz Hitfabrik hat der Musikverlag geheißen, der hat mich hinzitiert und hat mich dort gefragt, du willst ja Produzent werden. Was ist denn ein Produzent? Was sind denn seine Aufgaben und seine Verantwortlichkeiten? Und ich sitze dort so und denke mir so, okay, keine Ahnung. Und bin dann draufgekommen, dass ich eigentlich über das Geschäft dahinter nicht einmal irgendwas gewusst habe. Mhm. Und der hat mich wirklich unter seine Fittiche genommen, 2,5 Jahre lang oder 3 Jahre waren es sogar.
Ja, und wie bist du jetzt zu ihm gekommen? Durch die Ausschreibung? Du bist hingekommen?
Genau, hast
du
habe mich dort so beworben als Praktikant.
Also beworben, ja.
Bin hingekommen und der hat das schon öfter gemacht. Und ja, der hat mir ja dort alles erklärt vom Musikrecht, was eben ein Musikverlag ist, was eine Plattenfirma für Aufgaben hat, was ein Management ist, was eine Booking-Agentur ist und so weiter und so fort.
Das war
das volle Programm. Das volle Programm. Und dort habe ich 2,5 Jahre mitgearbeitet und ohne die Zeit dort und ohne das Wissen, was der Franz mir dort weitergegeben hat, hätte ich, muss ich ehrlich sagen, das nicht in der Form machen können, wie ich es jetzt mache. Mhm. Also da wären viele leere Kilometer dabei gewesen. Mhm. Ich habe einfach so einen Wissensvorsprung dann gehabt dadurch, weil ich mich einfach rechtlich auskennt habe.
Das ist wichtig, ja. Weil da wirst du sicher das Ferrell die Ohren zeigen, wenn du da nicht auskennst.
Absolut, weil in der Musikbranche ist es wichtig, dass man weiß, wo kommt das Geld eigentlich einer. Und wie sind, also zum Beispiel, das, was wir vorher geredet haben mit der AKM-Meldung, wo die Künstler die Programme abgeben und die Urheber, die Songwriter haben ja auch Verpflichtung, dass sie ihre Werke, die sie geschrieben haben, bei der AKM melden, damit diese Abrechnung funktionieren kann. Mhm. Das ist jetzt nur ein Beispiel, das geht dann noch viel tiefer und wird alles viel detailreicher und komplizierter. Aber diese Grundzüge, wie das Business funktioniert, habe ich dort gelernt und ohne das wäre das auf keinen Fall gegangen. Und dann war der Einschnitt, weil 2,5 Jahre, 3 Jahre waren dann irgendwie genug und ich habe mich dann dort irgendwie nicht mehr gefühlt, dass ich mich weiterentwickeln kann und habe dann den Schnitt gemacht und habe gesagt, so, und jetzt mache ich mich selbstständig. Und ich habe nicht gewusst, ob sich das ausgeht, ich habe nicht gewusst, ob ich Rechnungen zahlen kann. Ich habe Gott sei Dank die Unterstützung von meinen Eltern gehabt.
Mhm. Wie war deine Lebenslage zu dem Zeitpunkt? Hast du eine Wohnung gehabt? Oder?
Ich habe eine Wohnung gehabt in Wien.
Nicht billig, ja?
War okay, also es war 500 Euro Wohnung.
Okay, geht,
Ich glaube, das war sogar warm. Es war nur der Strom dann zum Zahlen noch. Also eigentlich saubillig für Wien.
Ja, voll.
Mhm. Und ich habe nebenbei für einen Produzenten in Schrebersdorf gearbeitet, der Ema Zeyer heißt der. Und der hat mir auch viel beigebracht. Das ist auch, da bin ich auch über die SAE hingekommen. Mhm. Also da habe ich so 2 Sachen irgendwie gleichzeitig gemacht.
Aha.
Und das waren auch wirklich extrem anstrengende Zeit. Da habe ich wirklich, also da bin ich um 6 in der Früh auf, habe mein Workout gemacht, habe mich in die Straßenbahn gesetzt oder in die U-Bahn, bin nach Guntramsdorf gefahren in den Verlag, war dann dort bis teilweise 9 auf Nacht, bin wieder heimgefahren, dann am nächsten Tag war ich beim E-Mart 8 Stunden, habe dort mitgearbeitet, also es war, ich habe gearbeitet und das Orge war, mein Papa hat immer gesagt, was tust du da in Wien, du tust ja nichts, weil da geht nichts weiter. Und die Geschichten, die wahrscheinlich jeder kennt.
Ja, die klassischen Alter-Geschichten.
Und ich habe mir gedacht, Alter, du weißt gar nicht, was ich wie immer den Arsch aufreißt, dass das funktioniert.
Ja, das kennt man, ja.
Aber das liegt wahrscheinlich auch daran, weil sich der Papa unter diesem Business nicht wirklich was vorstellen hat können, oder? Weil
voll.
Unsere Eltern sind vom alten Schlag.
Ja, ja. Und meine Eltern haben immer gesagt, müsst ihr doch was Gescheites lernen.
Ja. Wie oft habe ich
das wir unterstützen die eh, aber weißt du, wenn jetzt nicht bald was weitergeht.
Machen wir eine Lehre.
Ja, tu mal was Gescheites und so. Aber ich habe gesagt, machen wir Papa, wenn es mich unterstützt, ich bin euch sehr dankbar, aber wenn es mich nicht unterstützt, ich werde das trotzdem weitermachen, weil ich sehe für mich keinen anderen Weg in dem Leben. Ich will Musik machen, ich will davon leben.
Ah, siehst du, hast du diese klassische Elterndiskussion daheim auch mal gehabt?
Ja,
auf den Tisch schauen hast du müssen, irgendwann sagen, Freunde, es ist mein Ding, das mache ich und ihr könnt es mitgehen oder euch im Kreis dran.
Ja, also die Diskussion hat es des Öfteren gegeben.
Ja.
Gar nicht jetzt so mit meinen Eltern, das waren vielleicht zwei Gespräche oder so, aber die Verwandten haben da immer so ein bisschen gestichelt, manche.
Ja.
Diejenigen, die jetzt zuhören, wissen eh, welche sie sind. Und die haben da immer ein bisschen gestichelt und der Bub tut ja nichts und der tut ja nur Dramen und irgendwas. Aber es ist dann alles anders gekommen, als ich mich dann selbstständig gemacht habe und gar nicht gewusst habe, wie es weitergehen soll. Mhm. Hat mich auf einmal der Michi Bencic angeschrieben. Das ist auch ein Songwriter, ein Musiker, der auch eine Band hat und alles Mögliche macht. Und der schreibt mir an und sagt, hey, du produzierst ja was, treffen wir uns mal. Dann hab ich mich getroffen mit ihm und dann habe ich ihm halt gesagt, ja, also mein Ziel ist es halt in der Schlagerbranche Songs zu schreiben und zu produzieren. Und er sagt, hey, ich suche schon seit Ewigkeiten wen, der mit mir das gemeinsam irgendwie macht. Und dann sagt er mir, ja, er ist bei der Firma, hat er gerade gekündigt, die Melissa Naschenweg managt und die Draufgänger und Hanna und was weiß ich was noch. Mhm. Und ich denke mir so, okay, arg. Ja, und er kennt den Norbert, der Lambauer Norbert, der Manager ist von der Melissa.
Für die Draufgänger.
Also, nein. Und für die Draufgänger. Den kennt er eh gut. Und er will ihm mal vorschlagen, dass wir was schreiben. Und ich habe mir gedacht, ja, was de? So wie die Leute immer reden, da kommt gar nichts raus. Ich habe mir gar nichts erwartet.
Ja.
Ich kann mich erinnern, das war im November das Gespräch beim Starbucks in Wien. Und dann war es Jänner. Und im Jänner schreibt mir der Michi wieder und sagt, hey, wie schaut es jetzt aus, machen wir was? Und ich so, boah, ich habe gar nicht gerechnet damit, dass du dich noch meldest. Und dann haben wir was geschrieben und ich glaube, der zweite Song, den wir geschrieben haben, war dann Gott ist ein Dirndl für die Melissa Naschenweg. Der Michi hat den...
Das war dann schon für die Melissa?
Ja.
Und das war dann so auf einmal der Einstieg ins Big Business?
Ja. Also geil. Das war echt crazy. Und der Michi hat das an Norbert geschickt und dann habe ich gesagt, also die Idee ist vom Norbert eigentlich gekommen. Wir haben das halt umgesetzt. Michi hat es an Norbert geschickt und Norbert sagt, geiler Titel, wird die nächste Single.
Euer
und
geil.
Ich war nur baff.
Alter, geil.
Und das ist so schnell gegangen, dann haben sie gleich ein Video gedreht und das war innerhalb von einem Monat dann heraus. Und also ich habe gar nicht gewusst, wie mir geschickt, weil ich meine, die Melissa Naschenweg war damals jetzt kein Star, so das wie sie jetzt ist. Aber sie war, sie war doch schon
so Dorfberühmtheit.
Man hat sie ein bisschen kennt und sie hat auch ja damals schon mit Sony Music den Vertrag gehabt und da habe ich mir dann gedacht, boah, das ist ja ein Wahnsinn.
Geil. Dein Song, was
ist das? Ja, es war echt crazy. Und das Orge war dann, ich hätte den Song jetzt erst gar nicht produzieren sollen, sondern irgendwelche Produzenten in Kärnten. Und die haben das dann offenbar nicht zufriedenstellend gemacht für Norbert. Und der Norbert ruft mich dann an und sagt, ja, kannst du Vocals aufnehmen? Und ich so, ja, sicher. Ja, passt. Übermorgen kommt die Melissa zu dir. Und ja, den zweiten Song, was ihr gemacht habt, die Nachbarin, den könnt ihr auch gleich aufnehmen.
Ja, Alter.
Aha.
Die Nachbarin ist auch von dir?
Das habe ich geschrieben und produziert, ja.
Der ganze Text ist von dir?
Gemeinsam mit Michi Bencic gemacht,
ja. Das ist krank, Alter. Eigentlich, die Melissa singt zwar gut, aber dann bin ich eigentlich ein voller Fanboy von dir. Weil,
ja, danke.
Das sind so geile. Oder ich feiere das so hardcore, Alter.
Ja, ab und zu gibt es Momente, da läuft nachher nur mehr Melissa bei uns auf und ab.
Alter, Harry, da feiere ich das richtig.
Geil.
Ja.
Ja, das war für mich damals echt crazy. Also da ist Gott ist ein Dirndl gekommen, gleich die Single danach war die Nachbarin.
Geil.
Und dann ist es darum gegangen, dass wir das Album machen.
Mhm. Und was war das zuerst?
Das war eben das Wirbelwind-Album.
Ah, ja.
Und da kann ich mich erinnern, da hat zuerst der andere Produzent, ich stehe auf Bergbaumburm, und drei andere Titel gemacht mit ihr. Und da hat sie für die vier Titel 2 Stunden Zeit gehabt im Studio, dass sie die aufnimmt. Das heißt pro Titel eine halbe Stunde.
Oh,
und nur damit die Zuhörer das wissen, ich brauche normalerweise für einen Titel nur für die Hauptstimme zum Einsingen 3,5 Stunden, weil man halt wirklich da reingeht und sich überlegt, wie singt man das am besten? Und ich habe teilweise der Melissa jede Phrasierung vorgesungen. Und da wollte Melissa damals mit dem Produzenten überhaupt, oder mit der Vocal Performance da überhaupt nicht zufrieden, weil das halt, das hat einfach noch einer halben Stunde gelungen.
Ja.
Und dann hat sie an Norbert angebettelt, sie würde es bitte bei mir nochmal probieren. Und ja, dann haben wir Ich sterf Bergbaumbuben aufgenommen. Das war einer der letzten Titel, die wir für das Album eingesungen haben.
Also das Verruchte in ihrer Stimme, das kommt von dir.
Das kommt alles von mir. Ich kann mich erinnern, die Melissa hat sich damals bei Gottes Dirndl hat sie entschuldigt, wie sie eingesungen hat und jedes Mal so was Kratziges rausgekommen. Und ich habe gesagt, oh mein Gott, bitte, das klingt geil, ich brauche mehr von dem, nicht sorry.
Geil.
Und ich habe halt wirklich probiert, ihre Stimme, wie sie ist, einfach zu verstärken. Und ja, das ist offenbar ganz gut gelungen, weil wie Ich stehe auf Bergbaumbuben dann rausgekommen ist, da war wirklich in meinem Leben kein Star mehr auf dem anderen.
Also, oh, ja, geil.
Das war 2018 haben wir das aufgenommen, 2019 im Jänner ist, glaube ich, Ich stehe auf Bergbaumbuben dann rausgekommen, gleichzeitig mit dem Album. Und ich war dann auch selber baff, wie viele Leute gewusst haben, dass es mich gibt als Produzent.
Ja, woher wissen die das?
Weil ich ja, die schauen, das ja vorher nicht gewusst. Die schauen nach auf Spotify, wer da produziert hat.
Das ist so arg.
Und da war ich selber ein bisschen schockiert. Ich meine, ich mache das ja selber auch. Aber das hat sich halt, ja, also wie der Song rausgekommen ist, waren meine Auftragsbücher bumm voll.
Geil, und, das glaube ich. Das ist eine gute Referenz. Ne?
Und seitdem ist es auch nie abgeflaut mehr.
Also jeder, der das kopieren will, du brauchst nur einen Hit landen und dann auf die Hitten.
Also ich muss sagen, es war halt viel Glück dabei einerseits, aber was man halt nicht sieht, es war viel Arbeit dabei und man darf auch nicht vergessen, einmal was mit einem Star zu machen, das ist gut und schön, aber man muss sie dann auch später halten und die Qualität halten.
Ui.
Ja.
Und
ja,
weiterhin gute Arbeit liefern. Und das war halt immer, das hat mir der Emad immer gesagt, Lukas, denk nicht aufs Geld, vergiss das Geld, aber mach gute Qualität, mach das so gut, wie es geht. Und wenn du nur einen Tag länger im Studio bist, ist egal, mach so gut, wie du kannst. Und das habe ich mir immer im Hinterkopf behalten. Ich kann mich erinnern, wie damals irgendwie das gekommen ist, dass ich für die Melissa produzieren soll. Da habe ich mir gedacht, kann ich das überhaupt? Soll ich das überhaupt machen? Aber ich habe dann gedacht, das ist eine Chance, die kriege ich jetzt und nie wieder. Mhm. Und wenn ich den nicht nutze, es kann sein, dass ich es versau, aber wenn ich es nicht nutze, dann kann ich auch nie wissen, ob ich es versau oder gut mache. Und ich bin froh, dass ich da über meinen Schatten gesprungen bin.
Geil.
Auch wenn ich heute die Produktionen her und mir wirklich oft denke, ich würde jetzt halt alles anders machen.
Ja, die Zeit war damals anders.
Die Zeit war anders und du entwickelst dich ja auch weiter. Also du wirst ja immer besser und deine Qualität verbessert sich. Du lernst neue Skills, es kommen wieder neue Sachen außer vielleicht aber die Programme. Also, aber ich kann das so gut nachvollziehen, weil wenn ich meine alten Fotos anschaue dann, oder Videos, dann schaue ich mich dann.
Ja, es ist wirklich so. Es ist wirklich so.
Ja, aber das ist typisch, was ich aber sage. Ich tue lieber das bereuen, was ich gemacht habe, als das, was ich nicht gemacht habe.
Das stimmt, ja.
Die Scheiße kann ich wegwischen, die ich gemacht habe.
Weil wenn man irgendwann im Totenbett liegt und sich dann denkt, was habe ich alles nicht gemacht und was hätte ich machen können.
Das ist wirklich mal schlimm, eine Horrorvorstellung von mir übrigens.
Ja.
Ehrlich, wenn ich jetzt so kurz vom Abbankeln bin oder so das Leben dann vorbeiziehe und denke ich mir, scheiße, was wäre gewesen, wenn.
Ja.
Weil dann habe ich mein Leben verschissen.
Ja, also immer im Moment leben und ich glaube, dann fährt man am besten.
Ja, absolut.
Und zu allem Ja sagen, aber zu dem, was Sinn macht, unbedingt Ja sagen. Und sich nicht selber schlechter machen, als man ist.
Genau.
Geil. Das war mal Amen.
Ja, absolut.
Ja, und das ist meine Geschichte. Und ich bin jetzt mittlerweile echt froh, dass ich mich seit mittlerweile 5 Jahren in dem Business echt gut halt und mir auch irgendwo ein Standing gemacht habe, was für Qualität steht, was aber auch für... Also was zum Beispiel mein Markenzeichen irgendwo ist, das ist das Eingehen auf den Kunden. Das hat mich am Anfang von meiner Karriere extrem schockiert, wie viele Künstler zu mir gekommen sind und mir erzählt haben, wie unzufrieden sie waren mit anderen Produzenten. Aber nicht jetzt, weil einer das irgendwie nicht so passt oder so, sondern vom menschlichen Umgang miteinander.
Ja,
dass zum Beispiel manche Produzenten die Abgabetermine so ausgeschöpft haben, dass sie erst kurz vorher abgeben, damit es ja keine Möglichkeit mehr gibt, irgendwas zum Ändern für den Künstler.
Was echt jetzt so?
Ja.
Bitte.
Also das ist halt echt krass und ich probiere halt immer da klar zu kommunizieren, wenn sich was nicht ausgeht, dass ich das auch gleich sage. Mhm. Und wenn ich aber sage, das geht sich aus, dann muss es ja ausgehen.
Ja, eben.
Und ich kann dann nicht sagen, nein, habe ich jetzt nicht geschafft oder so. Ja. Ich meine, passiert natürlich mir auch manchmal, aber ich versuche das zumindest zu vermeiden. Aber Also teilweise ist das wirklich frech und dann gibt es also so Geschichten, die mir Künstler erzählt haben, wo sie mit den Produzenten reden und ihm Kritik geben und sagen, du, das kann man das noch anders machen, das passt mir noch nicht so. Und die fahren komplett aus der Haut und sagen, ja, das okay. muss so sein. Und
also was weiß ich. Kritikunfähig.
Ja. Okay. Und das habe ich immer zur Aufgabe gemacht, dass ich das halt ganz anders mache.
Mhm. Kundenservice.
Und, ja, und zu mir kann man wirklich, also zu mir kann man wirklich richtig ehrlich sein und auch direkt und einfach so, wie man es sich denkt. Und wenn ja. wer sagt, das ist scheiße, geil. Dann ist es genauso gut.
Ja. ja, weil letztendlich kommt es ja darauf an, dass was Gutes produziert wird. Und das Produkt ist ja das Wichtigste, also wirklich das Endergebnis. Und genau. wenn es halt nicht gut ist, dann kann man das, finde ich, auch immer sagen, oder?
Ja, und genau. was du auch hast, ist Handschlagqualität. Weil dein Wort gut, was du sagst, das ist auch, das kann ich aus meiner Erfahrung mit dir bestätigen.
Und es steht ja auch trotzdem immer dein Name dahinter. Also auch wenn du das nicht singst oder du der Künstler bist, aber es steht trotzdem deine Signatur darunter und ich glaube, das ist dann jedem sehr wichtig oder dir ist es sicher sehr wichtig, ja. dass das dann halt auch wirklich passt und gut ist.
Ja, absolut. Und ich möchte halt auch nicht, dass ja, die Künstler irgendwie herumgehen und erzählen, ja, beim Lukas, da kannst du auf nichts verlassen und der ist ja unzuverlässig oder irgendwas. Das sollen andere machen.
Ja, genau. Siehst. Ja, was mir aufgefallen ist bei unseren Drehtagen, was wir gehabt haben, also da, du bist ja voll dabei und du brennst für das Ganze, ne?
Ich meine, ja, natürlich, jetzt bei dem Projekt mit dem Felix, da bin ich ja, es ist einmal eine ganz andere Herangehensweise, was ich mir immer schon gewünscht habe, was ich irgendwie machen wollte, mit einem Künstler gemeinsam ein Projekt aufbauen, von null weg, weil es ist halt oft so, du bist halt nur als Produzent, ja, die Schlampen, sage ich jetzt mal, die bezahlt wird und du kriegst halt dein Geld und dann war es sozusagen.
Einmal wieder schauen.
Ja. ja, genau. Und ich wollte halt einmal ja, da andere Wege gehen und so, wie man es eigentlich früher gemacht hat, wie es früher üblich war, dass ein Produzent hergeht und sagt, hey, das, was du machst, finde ich gut, ich nehme dich unter Vertrag, wir machen was miteinander. Das probiere ich jetzt ein bisschen wieder aufleben zu lassen. Und da bin ich halt bei dem Projekt Felix Moore sehr involviert, weil ich halt wirklich an den Burschen glaube und der wird, also der hat echt, glaube ich, eine große Zukunft vor sich, wenn er so weitermacht.
Gabriel-Killer.
Naja, das schauen wir mal. Ich will natürlich hoch hinaus, aber ich glaube, über den Gabriel kommt so schnell nichts drüber.
Ja, der hat schon einen Maßstab gesetzt.
Ja, definitiv.
Ja, das auf jeden Fall.
Also Stadien ausverkaufen, das tut man nicht so leicht.
Weil wir gerade von dem reden, du als Insider, wie läuft das eigentlich? Wie bitte ist er, ich meine, er als Person, von vornherein anschaust, also von seiner Starterkarriere, er war dahergelaufener Bursch vom Land, ne? Ich meine, das war ja eigentlich sein Management, was ihm so hoch aufgekommen hat, oder?
Absolut. Also der Gabriel hat sicher, also ich glaube, Gabriel sein Vorteil war, dass er in einer Zeit was gemacht hat, wo so diese volkstümliche Branche, Schlagerbranche, ich sage mal, in der Bevölkerung einen ganz schlechten Ruf gehabt hat, ja. vor allem in der jungen Bevölkerung.
Ja, da hast du die schauen müssen, wenn du mal
ja, genau.
zufällig aus einer
genau.
Playlist irgendwo die Storkaugel gehabt
ja,
hast.
Ja, genau, da hast du wirklich geschaut.
Bist du von dir da?
Ja, das hat man schon mal kennt. Ja.
Okay.
Und Andreas Gabriel hat es einfach geschafft, dass er das Genre verjüngt hat. Und ich glaube, die Melissa Naschenweng zum Beispiel, und ich glaube, das hat sie selber auch gesagt, die würde es ohne den Gabriel und ohne die Helene Fischer ja. nicht geben, weil die haben das Genre wirklich verjüngt und haben das modernisiert, dass auch ein junges Publikum da Gefallen dran gefunden hat. Und ich muss sagen, mir persönlich gefallen die alten Schlager aber sowas von gar nicht. Ja. Aber mit den modernen, da kann ich echt was anfangen.
Ja.
Die sind echt was Geiles. Das macht Stimmung.
Ja, voll. Mhm. Und das, glaube ich, war Andreas Gabriel sein Vorteil, dass er der Trendsetter war. Er war was ganz Besonderes zu der Zeit, weil es nichts Vergleichbares gegeben hat. Und ich glaube, da war es relativ leicht, sowas aufzubauen. Obwohl, keine Frage, der Andreas Gabriel ist ein Ausnahmetalent und da brauchen wir gar nicht drüber reden.
Ja, geil. Und er ist halt auch sehr unique. Also,
absolut, ja.
Was ich mich halt oft so frage, ist, wenn ich jetzt dann theoretisch jetzt das Management hätte vom Andi, jetzt dann, ob man die Person theoretisch mit relativ gleichen Voraussetzungen, ein bisschen extrovertiert muss einfach sein, dass du zum Beispiel mich einsetzt oder wurscht, wenn eine beliebig austauschbare Person mit ein bisschen einer Extrovertiertheit, ob das einfach der gleiche Word-Hit wird, weil das eigentlich ziemlich viel vom Management abhängt.
Das glaube ich nicht, dass das funktionieren wird.
Also ich glaube, das ist so ein bisschen, also was mir immer vorkommt, das ist so ein bisschen Marionetten, also auf die Art, was halt gedrillt wird und ausgebildet wird vom Management und das Management das Ganze regelt und dann geht das durch die Decken, ne?
Nein, das würde ich nicht sagen. Also gerade in der heutigen Zeit, das hat früher vielleicht funktioniert, aber gerade in der heutigen Zeit ist in der Musikbranche eins ganz, ganz wichtig, und das ist Authentizität.
Ja.
Und das ist das Problem, was viele Künstler nicht haben, sogar Künstler ohne Management. Ich kann jetzt nur von Felix reden, ich probiere halt als Management mit Adelmann Promotion gemeinsam den Felix, also die Vision von Felix bestmöglich zu unterstützen. Und oft ist es natürlich so, dass jetzt der Künstler irgendwas falsch sieht oder falsch einschätzt, und wir nehmen ihm da halt an die Hand und sagen ihm, hey, schau dir das nochmal an, überleg dir das nochmal, wäre nicht das gescheiter oder das gescheiter. Aber mit Druck geht, glaube ich, gar nichts in der Branche. Und du kannst da einen Künstler nicht zu irgendwas ummodeln, was er nicht sein will. Das heißt, der Künstler ist eigentlich die treibende Kraft hinter dem Ganzen. Das habe ich an Felix immer wieder gesagt. Habe ich gesagt, Felix, du bist verantwortlich, dass wir alle motiviert sein, für deine Karriere was zu tun. Weil letzten Endes, es ist seine Karriere, nicht unsere, es ist seine.
Ja.
Und wir können nur unterstützen, und das probieren wir halt so gut es geht. Aber wir können ihm nicht zu was machen, was er nicht ist.
Das geil. Stimmt, ja.
Ja, du hast recht. Mega.
Also man muss immer, wenn man Musik macht, muss man sich überlegen, wofür steht man, und das dann durchziehen. Und da muss man sagen, das hat der Andreas Gabalier ohne Wenn und Aber gemacht.
Ja, der also, ist seine Linie, ist klar.
Der ist seine Linie durchgefahren, dem war das auch wurscht, der hat mit seiner Harmonika in jedem Zelt, was aufgestellt geworden ist, hat der gespielt. Ja. Dem war das wurscht, ob das die Leute interessieren. Der hat sich gefühlt wie der Geilste, und let's go. Und genauso muss man das machen.
Der war arg, der war ja mal Kölner im Kirschel da in Graz. Der war für nichts.
Wo war der Kölner?
Im Kirschel, das ist da in Graz ein Lokal.
Das kenne ich nicht.
Ja, also der war wirklich, war für nichts zu schade, ne?
Genau, das ist auch der Punkt, was du sagst. Man darf sich in der Branche wirklich für nichts zu schade sein, weil viele Künstler glauben sie, wenn sie jetzt eine Single veröffentlicht haben, jeder Wort drauf und veröffentlichen die Single, und dann sind sie der Star und dann haben sie es geschafft. Das funktioniert einfach nicht so. Also du weißt was, du verfolgst den Weg von Felix mit, du veröffentlichst einen Song und dann geht halt ein bisschen was, dann veröffentlichst du den nächsten Song, dann gewinnst du wieder Fans dazu, dann hast du mehr Auftritte, dann gewinnst du die Auftritte Fans. Das ist alles ein Prozess. Wenn du dir die Melissa Naschenweg anschaust, die hat 8 Jahre lang hat der gespült, das hat niemanden interessiert, was der macht. Und die hat sich ihre Fans, jeden einzelnen Fan, hat sich die extrem hart erspült. Was die Leute aber nicht sehen, ist halt diese Arbeit dahinter, weil natürlich, wenn du jetzt ein Star bist, dann bist du auf einmal der Star und jeder kennt dich. Mhm. Aber was davor war, das weiß ich fast
gar nicht. Lange Durststrecken.
Ja.
Vor allem, das ist, Influencer, klar, Light-Business, was ich habe als Anbagerer mit meinen knapp 10.000 Follower. Alter, das war eine Tortur, dass das einmal erreicht. Und dann machst du in einem Video, das ist mehr oder weniger das Gleiche. Du produzierst was, jetzt du alle Musik, und ich halt solche lustigen Videos, was die Leute sehen wollen. Alter, hin und wieder geht's irgend auf voll Scheiß, wo ich mich null angestrengt habe.
Ja.
Nichts. So ein 10-Sekunden-Video, wo ich wirklich nur eingekrotzt habe, geht das durch die Decken mit ein paar Millionen Views, und auf einmal irgendwas anderes, da nehme ich mir sau viel Zeit, sau viel Arbeit und macht das voll geil und tackt das mit irgendwelchen Musikgeschichten oder voll geil nach. Ne? Und da geht einfach gar nichts.
Ja, das ist extrem arg. Also die Mountain Crew zum Beispiel, die hat ihren größten Erfolg mit einem selber produzierten Song. Also die machen echt, eigentlich bei jedem Song mega Produktionen mit den verschiedensten Produzenten. Ich darf natürlich auch einer davon sein.
Was, du machst aber mit der Mountain Crew auch was?
Ja, mache ich auch.
Aber das ist saugeil.
Einige Sachen schon. Also wir arbeiten eh schon sehr lang zusammen mittlerweile. Aber ihr erfolgreichster Song ist das Cover Ich will ins Bierzelt gehen oder so. Cover vom Wellerman Song, der vor zwei Jahren oder so, wie Corona da gerade über uns hereingebrochen ist, so bekannt worden ist. Und da haben sie dann nicht zum Produzenten laufen können, das haben sie selber daheim aufgenommen.
Und das
ist ein erfolgreichstes Lied geworden bis jetzt.
Naja, ja, aber hat das mit dem Algorithmus von YouTube oder Konsorten zu tun, dass die Laien-Geschichten besser gehen wie die High-Glanz-Geschichten?
Kann ich nicht sagen. Es ist auch, also ich kann das
ist immer abhängig von der Watch-Time. Also je länger das Video angeschaut wird, umso mehr wird es
wieder. Ja, und ich glaube, gerade zu der Zeit waren auch viele Leute eben im Lockdown und die daheim und
viel YouTube
haben halt viel Zeit gehabt, ja, Zeit zum Schauen. Und ja, da hat es gerade auch von der Message her extrem gut dazu gepasst.
Mhm.
Geil, ein bisschen die Zeit treffen immer.
Mhm.
Ja.
Und oft weiß man es echt nicht, was funktioniert.
Nein, leider.
Das kann man nicht voraussagen.
Ja, aber wenn du jetzt sagst, zum Beispiel der Ballermann oder Party-Genre, der geht gerade richtig gut, dann bin ich ja genau da an der richtigen Zeit, wo ich schon dauernd hin will. Ich will meinen nächsten Bagger-Song produzieren.
Du willst da schon wieder so die ins Musikbusiness einzecken, habe ich so das Gefühl. Hey, und das nutzt jetzt da wieder voll aus.
Was keiner weiß, das, was ein bisschen eine peinliche Vorgeschichte von mir ist, ich habe auch mal Fruity Loops gehabt. Das kennst du sicher, oder?
Ja. Das ist eine Produktion. Also ich habe das noch nie verwendet, aber ich kenne es, ja.
Ich habe da sogar für 1.000 Euro das Package gehabt.
Boah, was?
Ja, ich habe es nicht cracked, ich habe es ehrlich gehabt. Das war so in den 2015er Zeiten. Da habe ich Martin Garrix und Konsorten halt gesehen und gewusst, oder komm, das bisschen, was denen machen.
USB-Stick einstecken.
USB-Stick anstecken, daheim einen Scheiß abmischen und 100.000 kassieren oder 300 für einen Auftritt, das kann ich auch. Und dann habe ich solche Produktionen gemacht, wo ich keine Klavier-Sounds mit selbstproduzierten Gitarren, Online-Sounds abgemischt habe und gedacht habe, Alter, ich bin der nächste Star. Nur es war halt echt scheiße.
Ja, so genau, also so ziemlich genauso haben meine Sachen auch geklungen am Anfang.
Es gibt ein paar ziemlich lustige Remixes von Daniel, DJ Catfinity.
Ja, das war mein toller Künstlermann, Catfinity.
Ah ja.
Oh, ja. Ja, und da habe ich halt hin und wieder, also Remixen war sehr gut. Mhm. Da habe ich oft aus dem Video von irgendwelchen Familien Party Videos eine Szene rausgenommen und das einfach remixed mit Pop-Songs und geil. Die Oma ist halt oft ausgezuckt dann, weil ich ihre heute irgendwo wieder remixed habe.
Ach so, mit der eigenen Familie?
Ja, sicher.
Meistens die Oma, ja.
Die Oma, die war gut.
Das war dein Opfer.
DJ Oma, ja.
Ja, das sieht man jetzt auch auf TikTok, dass Omas ganz gut funktionieren.
Ja. Jetzt, das
wenn man die einbaut.
Jetzt wird es released.
Ja.
Jetzt die Zeit.
Deswegen, ich habe mir das ganz fest vorgenommen, wenn ich einmal alt und grau bin, dann will ich genau den Scheiß mitmachen, den die Jugend zu dieser Zeit dann liebt. Dann genau das werde ich machen.
Die Oma-Fluencerin.
Ich habe mir das auch vorgenommen, dass ich ein cooler Opa werde.
Ja.
Alter, ich werde der Champagner-Sprüh-Opa.
Ja. Nein. Das wäre so the life goal.
Aber was ich noch gar nicht angebracht habe, ist, du hast ja eine geile Gabe, was ich so beobachtet habe. Du schleichst dich immer wieder in Musikvideos ein.
Nein, also das ist nicht meine Gabe. Ich werde leider immer gezwungen dazu.
Ja.
Mehr oder weniger direkt oder indirekt.
Das kenne ich woher.
Ja, das gehört dazu. Also wenn sich irgendwer das Ich stehe auf Bergbaumbuhren Musikvideo anschaut, dann sieht man mich ja auch.
Und das
Lustige war, ich war eigentlich nur dort, weil ich zu Melissa Hallo sagen wollte und halt kurz vorbeischauen wollte beim Videodreh, weil das ziemlich in der Nähe draht worden ist, in Pöllau. Und ich wohne halt in Oberwart, also das war jetzt keine so weite Fahrt. Und ja, dann sage ich halt Hallo und auf einmal kommt die Antonia hin, die bei Adelmann eben gearbeitet hat. Und sagt zu mir, Lukas, du bist so schön angezogen. Und ich so, wieso bin ich schön angezogen? Ich habe einen Jogginganzug an. Also wirklich, das war Jogginganzug.
Okay.
Und sie sagt, ja, nein, weil der, was den Breakdancer spielen hätte sollen, der ist nicht gekommen. Magst du nicht das machen?
Breakdancer.
Kannst du Breakdancen?
Nein.
Okay.
Du musst nur tun,
also. Aber es hat im Video so ausgeschaut, als Kunde ist, oder?
Ja, nämlich wirklich. Das hat vom Style her auch genau passt.
Ja gut, aber eine Sequenz muss halt passen, ne?
Ja, und auf einmal war ich im Video dabei. Ja, so schnell kann es gehen. Und das ist eigentlich bei den... Es ist halt, ihr wisst es ja eh, wenn man irgendwelche Protagonisten braucht für Musikvideos, ist es auch gar nicht so leicht, Leute zu organisieren.
Ja, das stimmt.
Und natürlich sagen die Künstler, geh, Luki, hast du nicht Zeit, komm vorbei. Ja, dann kommt man halt natürlich.
Geil.
Wenn es gerade passt in Terminplan. Ja.
Aber ich glaube, so mittlerweile wird die Melissa wahrscheinlich keine Schwierigkeiten mehr haben, Protagonisten zu finden.
Ja.
Also, hat es damals schon nicht gehabt, aber der ist halt einfach nicht auftaucht.
Ach so,
nicht.
Okay.
Das wäre eine neue Idee, Agentur für Musikvideodarsteller.
Gibt es sicher.
Neue Business-Idee incoming. Wir werden einmal eine Folge machen über unsere ganzen Business-Ideen. Die Kopfgeburten, die gestorben sind und das, was wir
umgesetzt haben. Weil wir gerade von dem reden, hast du auch irgendeine so Listen auf deinem iPhone, wo du deine Business-Ideen aufschreibst, die du so am Klo oder so auf einmal hast? Oder während
dem Auto. Nein, ich habe eine Liste auf meinem iPhone, wo ich meine TikTok-Ideen aufschreibe, die ich alle noch nicht gemacht habe, die viel zu lang ist. Also ich habe einfach keine Zeit dafür. Mhm. Aber eigentlich, also so viele Business-Ideen, muss ich sagen, habe ich auch gar nicht, weil also ich habe halt so langfristige Ziele, jetzt zum Beispiel eben mit dem Felix den Künstler aufzubauen. Mhm. Und ich muss auch sagen, da habe ich jetzt nicht irgendwie die Zeit, mir da irgendwelche kurzfristigen Geschichten zum Überlegen, sondern das ist eh was man stetig verfolgen muss. Und ja, also ich habe langfristige Ziele, aber jetzt so irgendwelche Business-Ideen habe ich mir jetzt eigentlich nicht aufgeschrieben, weil ich wüsste auch gar nicht jetzt, ich hätte auch gar keine Einfälle. Weil
die Agentur für Darsteller.
Ja, das überlasse ich dir.
Okay. Eine Künstleragentur.
Ja, geil. Richtig lässig, ja. Also der Werdegang war natürlich nicht immer klar zu sehen, aber es haben sie halt so gesehen durch Bekanntschaften in dem Fall wirklich Zufälle ergeben. Und
durch dann, harte Arbeit durch, vergisst du
es. Ja, naja, klar, aber die harte Arbeit ist ja immer die Voraussetzung für das Ganze.
Okay.
Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man einfach was tut, dass man nicht faul herumsitzt, sondern man muss einfach was tun. Und bei mir war es so, die ganzen Kontakte haben sich deshalb ergeben, weil ich präsent war, weil ich die Projekte, die ich gemacht habe, halt auch selber dann in Social Media gestellt habe.
Ja.
Und Leute, die mir halt gefolgt sind oder die mich halt kennen, die haben halt dann einfach gesehen, hey, der macht was Cooles offenbar. Und dann haben sie die Leute halt bei mir gemeldet. Und das Beste ist sowieso, oder die beste Werbung ist sowieso die Mundpropaganda.
Ja.
Und das muss ich echt sagen, auf das habe ich einfach Glück gehabt und glaube ich auch meine Einstellung, dass mir immer wieder Kunden weiterempfohlen haben und es hat sich echt gut herausgestellt.
Geil.
Bei mir.
Also bei dir ist ja wirklich mehr so die branchenübergreifende Mundpropaganda, weil das ist ja doch so ein Grätzl, was sich sehr verdichtet abbildet, mehr oder weniger, und da würde es keinen Sinn machen, wenn du irgendwelche Social Media Ads zum Beispiel schaltest, hey, ich bin da Produktionstyp deines Vertrauens oder so?
Ja, also das war auch nie mein Ort, dass ich mich bei irgendwem anbiete oder so. Mhm. Weil es gibt andere Produzenten, die schreiben halt Künstler an und sagen halt, ja, möchte ich jetzt nicht was produzieren einmal.
Ach so, aber, das gibt's auch.
Ja, aber das war nie mein Ort, weil ich mir immer gedacht, wenn interessiert, dann wird er mich eh finden und dann wird er mich selber kontaktieren. Ja. Also ich war da nie einer, der offensiv irgendwie wirbt oder so.
Ja.
Ich habe ich mache es ab und zu, 2-4 Mal im Jahr mache ich so ein bisschen Social Media, haue ich halt ein bisschen ein Budget ein, dass ich halt wieder präsent bin und bei manchen Leuten ins Gedächtnis gerufen werde. Aber an und für sich habe ich es Gott sei Dank nie nötig gehabt, irgendwie offensiv Werbung zu machen, muss ich echt sagen.
Und man muss auch sagen, oder sowas, gell?
Ja,
ist auch nicht so mein.
Ja, man muss auch sagen, die Musikbranche ist auch so eine kleine Familie in Österreich, dass du eigentlich gar keine Werbung machen. Und für wen soll die Werbung machen?
Ja, eben.
Für Musikhörer, die brauchen das eigentlich nicht wissen, wer die Songs produziert und schreibt. Und die brancheninternen Leute, die kennt man eh dann bald einmal alle.
Ja.
Zumindest die was tun.
Aber jetzt, wenn wir gerade von dem Ganzen reden, ein bisschen so Finanzen, also der Produzent, der nimmt eigentlich das meiste vom Kuchen, oder? Weil du hast ja am meisten Hocken damit, oder?
Ich glaube, die Platten.
Nehmen wir mal an, so ein Künstler jetzt wie die Melissa Naschenweng zum Beispiel, dort ist es so, also ich als Produzent zum Beispiel kriege normalerweise fix Gage. Das heißt, ich kriege angenommen jetzt meine 1500 Euro für die Produktion und damit ist eigentlich mein Ding dann erledigt. Also ich kriege dann keine Folgeeinnahmen. Eine einmalige Dienstleistung, die ist dann erledigt.
Okay, man kann es als Pauschale sagen, theoretisch.
Genau.
Aber es ist natürlich blöd, weil du willst ja Einkommen generieren, ein laufendes.
Genau. Als Songwriter zum Beispiel ist es ganz anders. Da hast du das sogenannte passive Einkommen, wo immer geworben wird.
Ja.
Hat halt auch Vor- und Nachteile, weil du kriegst als Songwriter dein Geld immer ein Jahr später. Das heißt, wenn jetzt der Felix zum Beispiel meine Songs live performt. Jetzt haben wir, was haben wir jetzt für einen Monat? September.
Genau.
So,
das ist auszubringen.
Ja.
Und wenn der jetzt im September spielt, kriege ich mein Geld nächstes Jahr im Dezember.
Bitte, warum?
Was? Im Dezember nächstes Jahr?
Warum? Mit welcher Begründung?
Die Verwertungsgesellschaft, die AKM, hat dort gewisse Vorlaufzeiten.
Okay.
Für diese Abrechnung, das funktioniert nicht immer gleich sofort, oder es funktioniert einfach nicht sofort, sondern gibt es gewisse Abrechnungstermine und gewisse Monate fallen dann halt dort eine und die anderen werden dann erst ein halbes Jahr später wieder abgerechnet. Es gibt 2 große Abrechnungstermine, im Juni und im Dezember und jetzt im September die Auftritte würden dann nächstes Jahr im Dezember abgerechnet werden. Und wenn du im Ausland Einsätze hast, dauert es nochmal ein Jahr länger.
Na,
also 2 Jahre wartest du dann so quasi
Genau. Und das ist halt dann echt heftig teilweise, weil wenn du nur Songwriting machst, ist es am Anfang echt schwierig davon zu leben, weil du natürlich keine Einnahmen hast.
Du hast mal ein Jahr nichts.
Genau, du hast mal ein Jahr gar nichts. Und darum habe ich mir ja, also ich kann das ganz offen sagen, also meine Einnahmen setzen sie eigentlich aus, ich sage mal 75% produzieren und 25% Songwriting zusammen.
Okay.
So sind das, wie verdient der Künstler Geld? Also natürlich durch die Gagen, natürlich durch die Beteiligung bei der Plattenfirma, aber wir wissen eh alle, die, also weil du gesagt hast, die Plattenfirma wird am meisten verdienen. Nein, würde ich nicht sagen.
Das ist nicht so.
Nein, weil...
Ja, ich meine, die böse Plattenfirma,
ja,
die Gierigen, ne?
Das ist, sage ich mal, gehört eher der Vergangenheit an. Man, also die Plattenfirma müssen sich, glaube ich, langsam fragen, ob sie es überhaupt noch... Ob sie überhaupt noch eine Daseinsberechtigung haben.
Ich wollte ja gerade fragen, für was brauche ich eine Plattenfirma, wenn ich jetzt einen Produzenten habe, der das alles, so wie du machst das ja alles. Du bist ja eigentlich eine Plattenfirma.
Du konntest ja theoretisch als Künstler selber ein eigenes Label anmelden.
Ja.
Die Vertriebe, diese Digitalvertriebe.
Der Manu hat ja ein Label.
Genau, die Digitalvertriebe kannst du dir selber anlegen. Dort hast du dein Ding online und dann ist es online. Aber, was man natürlich dazu sagen muss, eine Plattenfirma hat natürlich auch gewisse Aufgaben. Und wenn der Künstler alles macht, ist es auch nicht immer gut, weil der Künstler sollte sich eigentlich darauf fokussieren, auf seine Tätigkeit als Künstler. Mhm. Seine Auftritte spielen, seine Songs machen, produzieren, einsingen, alles, Interviews geben. Und wenn man dann noch eine Plattenfirma spielt oder die eigene Booking-Agentur ist, das ist, glaube ich, nicht optimal.
Ja.
Und ja, also in die heutigen Verträge ist es so, weil alles digital ist, kriegt der Künstler 50% von den Einnahmen normalerweise, die die Plattenfirma generiert, und der Rest geht an die Plattenfirma. Also 50-50 wird das einfach aufgeteilt. Aber wie gesagt, 1 Million Streams kommt da 1000 raus.
Okay.
Also, ja. Und wir wissen, wie viele Streams die meisten kleinen Künstler haben. Also da kannst du es mal vergessen.
Das heißt also, da verdient der Streamingdienst dann am meisten, oder?
Der ist nicht einmal profitabel, der Streamingdienst.
Richtig, okay.
Der verdient gar kein Geld.
Ah.
Ja, der hat maximal die Werbeeinnahmen, der hinten
hat. Naja, oder du kaufst da halt dein Abo, ne? Für
ja, das ja Abo, aber das geht ja alles in die Lizenzen, die die Plattenfirma
kriegt. Das muss er ja abliefern, ja klar.
Okay.
Also, wieso das ist alles, muss er abholen?
Darum probiert er jetzt Spotify mit den Podcasts, auch bezahlte Podcasts zu machen, damit sie da mehr Einnahmen haben. Da brauchen sie nämlich keine Lizenzen zahlen dafür.
Achso, jetzt probieren sie da, wenn wir zum Beispiel eine bezahlte Episode hätten, dann kassieren die da mit bei uns.
Genau. Aha. Die kriegen dann eine Provision.
Ah.
Und das kriegen sie halt, also es bleibt ihnen schon was über vom Musikgeschäft, aber das ist, naja.
Okay.
Aha, also ist zum Beispiel Adelmann jetzt so eine Plattenfirma?
Es hat fast jeder in dem Business eine angeschlossene Plattenfirma, sage ich mal, weil das halt in der heutigen Zeit fast gar nicht mehr ohne das geht.
Mhm.
Aber der Traum für alle ist natürlich bei Universal zu sein oder bei Sony und so. Die haben schon natürlich auch Vorteile, weil heutzutage sind die Playlists ganz wichtig. Ja. Spotify-Playlists, da hat sich vor allem Universal in Deutschland was ziemlich Cooles aufgebaut mittlerweile. Es gibt aber auch viele Independent-Labels. Summerfield Records, fällt mir da zum Beispiel eine, die diese ganzen Ballermann-Sachen machen, die sie richtig Playlists schon aufgebaut haben. Wo man dann reinkommt. Und es, also ich kenne zum Beispiel einen Playlist-Betreiber, der garantiert dir, wenn du dort reinkommst, 30.000 Streams in, weiß ich nicht, 3 Wochen oder in einem Monat oder so.
Aha.
Ja.
Aber das ist mittlerweile auch ein Geschäft geworden. Das heißt, du zahlst dann, dass du in Playlists platziert bist.
Ja, klar, weil dann wirst du sichtbar für die Leute. Ne? Ja.
Genau, und da fragst du dann natürlich wieder, angenommen, diese Playlist-Platzierung kostet, weiß ich nicht, 99 Euro und du kriegst 30.000
Streams,
dann war das jetzt keine gute Investition, weil das kriegst du gar nicht außer.
Das ist maximal so ein bisschen der Flex auf die Art. So.
Das ist... Es gehört zum Werbebudget einfach.
Werbebudget.
Und darum, also der Tonträgermarkt ist tot, den kann man eigentlich vergessen. Außer du hast jetzt einen riesen Hit, dann kommt schon was einer, aber wenn du nur so dahin schwimmst, es bringt dir nichts. Das Wichtige ist live.
Geil. Und welche Charts sind jetzt eigentlich essentiell? Welche sind wichtig? Also wo kannst du eigentlich rühmen, dass du sagst, in den Charts war er jetzt mit dem...
Naja, ich verrate ein ganz Geheimnis, in die iTunes-Charts brauchst du gar nicht rühmen.
Ja, das war sie jetzt schon mittlerweile aus eigener Erfahrung.
Weil du brauchst, glaube ich, für die iTunes-Schlager-Charts brauchst du vielleicht 10 bis 20 verkaufte Singles, dann bist du Platz 1 in Österreich. Und für die allgemeinen iTunes-Charts, wo Pop, Rap und alles dabei ist, brauchst du vielleicht 80 bis 120 verkaufte Singles dann bis Platz 1. Also das kann man ganz einfach orchestrieren und heißt gar nichts.
Okay. Es soll ja angeblich Leute sogar geben, die, wenn sie einen neuen Hit releasen, durch die Fußgängerzone gehen, mit einem Euro einsteckt.
Soll es geben, ja.
Leute anreden, sagen, du hast einen Euro, bitte lauter meinen Song jetzt aber. Und der nach 50 Meter Herrengassen gehen, auf einmal Platz 1 bei die iTunes-Chart setzen.
Ja.
Hast gibt's. Du schon mal erlebt, oder was?
Ja, solche Leute gibt es.
Okay.
Ich habe auch schon gehört davon. Das war übrigens meine Idee. dass die lieben Kollegen von Aloha das so machen.
Ah, okay.
Ja,
okay. Verstehe.
Aber es hat funktioniert.
Ja,
ja.
Und früher hat man auch schon die Charts manipuliert. Der Falco hat das zum Beispiel auch gemacht mit seinem Manager.
Wie ist es damals gegangen?
Der hat seinen ganzen Freund das Geld in die Hand gedrückt und gesagt, geht's zum Plattengeschäft um die Ecken und kauft die Platten.
Ach so, ja, okay. Klar.
Also okay. Das hat man früher auch schon gemacht und macht man heutzutage nach wie vor. Aber die einzig aussagekräftigen Charts sind die Ö3 Austria Top 40.
Ja, aber die sind ja sicher geschoben irgendwo, bitte, oder? Kannst du mir nicht
dazu? Naja, das geht nach Streaming-Zahlen und Verkaufszahlen. An und für sich sollte es nicht geschoben sein.
Also die nehmen die Daten von den Streaming-Programmen?
Genau.
Von den diversen.
Ich glaube, 100 Streams zahlen als ein Verkauf oder so.
Mhm.
Aha, okay.
Wenn das noch so ist. Ich bin jetzt momentan nicht vertraut mit den momentanen Gegebenheiten, aber so irgendwie ist das geregelt. Und natürlich, jetzt zum Beispiel Draufgänger sind jetzt vor kurzem Platz 1 gegangen mit dem Album. Aber auch da muss man sagen, der Tonträgerverkauf ist halt ja. Also wenn in schlechte Wochen, wenn es 300 bis 400 Alben verkaufst, in der ersten Woche bis Platz 1 in den Charts.
Also jetzt digital oder physisch?
Ja, physisch.
Ja, wer kauft denn bitte das? Das tut ja keiner.
Ja, offenbar. Immer noch genug.
Ja, okay, die ältere Generation.
Und was man auch sagen muss, zum Beispiel, ich habe Gott sei Dank einige goldene und Platin-Schallplatten hängen bei mir im Studio.
Geil.
Aber keine Frage, schwer zu bekommen heutzutage.
Was
aber
ist
trotzdem, Platin habe ich gekriegt für die Single Ich sterf Bergbauernburm, fürs Album Lederhosenrock als Songwriter. Und fürs Album Wirbelwind als Songwriter und Produzent.
Geil, dann kriegst du die Platine-Schallplatte verliehen.
Die muss ich mir selber kaufen, ja.
Wie jetzt? Was jetzt mal? Wie läuft das jetzt?
Naja, ich komme gleich nochmal zu dem Zug. Also, wenn du goldene Schallplatten kriegst, brauchst du ja eine gewisse Anzahl von verkauften Tonträgern.
Ja,
das und sind in Österreich.
Wer verleiht das?
Das verleiht die IFPI, das ist ein Zusammenschluss der Tonträgerfirmen. Und die zählen halt offiziell, wie viele Tonträger du verkauft hast. Und okay. Aufgrund dessen wird dann halt Goldstatus verliehen. Und Gold sind 7.500 verkaufte Schallplatten.
Mhm.
Platin sind 15.000, glaube ich. Und was man aber dazu sagen muss, so eine Produktion, so wie es halt zum Beispiel die Melissa Naschwein gemacht hat mit Wirbelwind, kann man rechnen, dass sie zwischen, ja, ich sage jetzt mal also wirklich die Produktion inklusive Musikvideos, inklusive Vermarktung, dass wir da bei 50.000 bis 60.000 Euro liegen.
Was so günstig ist, dass ihr das...
Und jetzt rechnet er aus, wenn du ACD verkaufst für 15 bis 20 Euro, Händlerprovision muss natürlich weg und so weiter, was dann der Plattenfirma bleibt, du bist nicht einmal auf dem Break-Even mit einer Goldplatte. Das heißt, du kriegst Gold verliehen, aber die Produktion ist nicht bezahlt.
Ihr habe ich das noch gar nicht gesehen.
Und obwohl das eine riesige Auszeichnung ist, der Tonträgermarkt, also die haben das so weit oben nivelliert, dass das eigentlich...
Boah, ist das gerade so, okay, schau, du wirst bald einmal Break-Even sein.
Du wirst bald einmal Break-Even sein und der Kohle wird da überbleiben. Und
kriegst du,
das ist auch der Grund, warum die Plattenfirmen sich mittlerweile beim Booking beteiligt sehen wollen. Teilweise kriegen die Plattenfirmen 10% von den Live-Gagen. Obwohl das mit der Plattenfirma null zu tun hat. Aber das Geschäftsmodell der Plattenfirma finanziert sich nicht mehr anders.
Ja, das geht nicht mehr.
Und ich zum Beispiel, weil eben mit einer goldenen Schallplatte sie nicht einmal die Produktion noch finanziert hat, muss immer als Geehrter der Schallplatte die Schallplatte selber kaufen. Die kostet 500 Euro.
Nein, also du hast den Anspruch drauf und dann kannst du es kaufen.
Genau.
So,
ich habe mir gedacht, das kriegst du so.
Irgendwas.
Das kommt immer drauf an. Also wenn das Management sagt natürlich, das ist uns das wert, dann kriegst du es geschenkt, aber das ist nicht immer so.
Du kriegst eine Provision, so keine Ahnung, 10.000 Euro Gage, Provision oder was auch immer. Ne?
Nein, du musst, du musst die Platten selber kaufen.
Alter, ich muss das so wie Nobelpreis auf die Art.
Anscheinend nicht.
Super. Und du hast mir die Golden Schallplatte für den Anpacker-Song verliehen. Jetzt kann ich erst wieder drauf zahlen.
Also ich habe für meine vier Melissa-Schallplatten, die ich jetzt unlängst gekriegt habe, habe jetzt über 2000 Euro gezahlt.
Mm. Du hast dafür keine 2000 Euro zahlen müssen und du hast es direkt eine Stunde nach dem Release gehabt.
Ja, weil wir sind ja durch die Decken gegangen mit unserem Song.
Ja.
Ja, die habe ich in voller Liebe gebastelt.
Ja, das ist eine offizielle Verleihung gewesen.
Achso, okay, vergessen.
Ja, also man sieht da halt einfach, dass die Branche wirklich am Boden liegt und zumindest die Tonträgerbranche. Und das man braucht sich nur die Ticketpreise anschauen der letzten Jahre, wie sich das entwickelt hat in den letzten 20, 25 Jahren. Das ist ordentlich nach oben gegangen, wo man früher noch auf ein Konzert für 10, 20 Euro gegangen ist, zahlt man jetzt 80, 100, 120 Euro.
Beyoncé hat, glaube ich, 300 Euro gekostet.
Ja, Wahnsinn.
Du bist geisteskrank.
Ich meine, sie ist ein World Star.
Ich habe jetzt auch Taylor Swift Tickets für 350 Euro gekauft.
Hat der schon angefragt bei dir?
Wer?
Die Taylor?
Nein.
Sie hätte gerne ein bisschen Schlager dazu machen.
Naja, aber sie hat ja mit Country angefangen, das ist der Schlager von Amerika.
Stimmt, ja. Stimmt.
Darum sage ich, er würde passen.
Stimmt.
Ja.
Ja,
ja, aber siehst du, weil wir gerade von dem jetzt so ein bisschen philosophieren, wo glaubst du, entwickelt sich jetzt die ganze Branche hin? Weil bedenk ja eins einmal, KI ist in dem Sinn ja dein Todfeind, weil du bist sehr kreativ, du musst dich jetzt hinsetzen und das produzieren, von null weg einen Song schreiben. So, jetzt sind ein paar findige Leute da, die holen sich ein paar Chatbots runter und die, sagen mal, in zwei, drei Jahren sind die noch geisteskranker von der Leistung her, die drauf haben. So, ich so, passt, produziere mal Lied mit dem und dem, dann gebe ich noch ein paar Inputs, mache ein paar gute Prompts und ja, Alter, auf einmal habe ich doppelt da. Und dann, weißt du, ich meine, deine Skills, die du hast, die sind das meiste ist natürlich bei dir und jetzt nicht irgendwie zum Ersetzen, weil es so ein globaler Zusammenschluss von deinen Skills ist und das eben deine Leistung ergibt. Aber wenn du das jetzt dann zusammensuchst durch die gewissen KI-Tools, das kann ja da gefährlich werden, oder?
Durchaus, aber ich sehe das gar nicht so kritisch, weil ich selber verwende schon ChatGPT zum Beispiel für Songtexte. Das funktioniert relativ gut, aber wenn man mal ansteht, wie man jetzt ein Songkonzept am besten umsetzt, dann gebe ich das als Prompt ein und da kriegt man echt ziemlich geile Ideen nochmal.
Vorher?
Ich habe mich, also da gibt es ja diese KI-Videos, wo auf einmal die Taylor Swift irgendeinen anderen Song von einem anderen Künstler singt, was ziemlich echt, also das klingt eigentlich voll echt.
Voll wild, ja.
Das habe ich noch nicht, probiert, aber das funktioniert gut. Ein Kollege von mir verwendet das schon. Ich sehe das ganze KI-Thema gar nicht so streng. Ich glaube, in Zukunft wird es zwar Orten für Produzenten geben, nämlich Produzenten, die mit KI arbeiten.
Ja, und welche das
und
nicht tun.
Welche das nicht tun und das werden auch nicht mehr lang Produzenten sein.
Richtig, richtig.
Das glaube ich. Weil diese künstliche Intelligenz nimmt dir schon viele Bullshit-Arbeiten ab. Also zum Beispiel, wenn es irgendwas gab, wo mir die KI helfen könnte, wäre zum Beispiel beim Vocal Editing. Also da. Das kann ich mir durchaus vorstellen, dass...
Was ist das, Vocal Editing?
Das ist die Verbesserung der Vocal Performance. Also natürlich nicht jeder Sänger singt 100% perfekt.
Ja.
Und in der heutigen Zeit ist es so, dass man eigentlich bei jedem Sänger, wurscht wie gut der ist, das angreift und ein bisschen hintunt und ein bisschen besser macht.
So wie Autotune, sagt ihr.
Ja, genau. Nur macht man das händisch in dem Fall, weil das einfach natürlicher klingt. Aber das ist auch schon Teil des Sounds heutzutage. Und die Leute wollen Perfektion. Und du kannst das oft gar nicht so singen im Studio. Also selbst... Also ich garantiere euch, aber der Beyoncé wird jede Noten angriffen.
Ja.
Und da wäre KI schon super als Unterstützung, das muss ich echt sagen.
Wird sicher bald einmal ein Tool
geben. Ja.
Vor allem, der lernt ja noch von deinen vorherigen Songs und dann geht es genau in dem Stil weiter.
Ja.
Für meine Branche gibt es das ja auch schon.
Ja.
Also für Foto-Editing.
Ja, ich verwende schon Photoshop.
Ja, und hast du schon ausprobiert?
Ja, es ist echt richtig. Also ich verwende es schon die ganze Zeit.
Cool.
Ich habe jetzt zum Beispiel ein Pressefoto von Felix, die nächste Single, die jetzt, also wahrscheinlich wenn der Podcast online geht, ist sie schon heraus. Saubauer heißt es. Und da haben wir ein Foto gemeinsam gemacht mit Matti Valentino und der Felix drauf. Und ich habe aber, wir haben vergessen, Antwerp-Porträts zu machen. Und jetzt habe ich einfach Matti Valentino markiert und gesagt, remove person, und dann war er weg.
Ja, genau. Für das finde ich super.
Das ist ein Wahnsinn.
Mhm.
Geil.
Und ich habe teilweise auch schon Hintergründe über das austauscht. Das funktioniert einwandfrei. Also es ist unpackbar.
Mhm. Also du hast jetzt mit dem Matti Valentino und mit dem Felix einen neuen Song am Start.
Genau.
Geil. Das Hast du das String and Bow angeteasert?
Ja, also der Song wurde am 15. September veröffentlicht.
Ah, ist schon veröffentlicht.
Und da bin ich auch extrem stolz drauf, dass wir diese Collaboration da machen gemeinsam.
Geil, wie bist du zu Matti gekommen?
Ich habe für den Matti vor 2 Jahren einen Song geschrieben. Der Jager mit der Bix heißt der. Und ja, dadurch haben wir uns kennengelernt. Und dann hat mit der Matti mal angerufen und gesagt, ja, ich hätte gerne einen Song, ob ich nicht was schreiben kann. Dann habe ich was mit einem Kollegen geschrieben und ich habe dann gedacht, hey, der Song wird eigentlich voll gut passen für den Felix und für den Matti. Dann habe ich den Matti gefragt, hey, kannst du dir das vorstellen? Er hat gesagt, ja, passt, mach mal.
Geil, das wird dir voll einschlagen, oder?
Ja, schauen wir mal.
Naja, er ist ja ein Star mittlerweile, nicht der Party-Orientierung.
Also in der Partyszene ist der Matti nicht wegzudenken, ja, glaube ich.
Bist irre, das ist der volle Star, ne? Das
ja.
Wie da Miki Krause und Konsorten, ne?
Voll. Ja, also wir werden sehen, wie gut der Song geht. Ich hoffe Alter. Natürlich gut und ich wünsche den beiden, dass er super geht.
Ja, ich wünsche euch das hoffentlich. Geil. Ich werde es voll mitliken.
Sehr cool.
Und dazu abfeiern, glauben wir das. Ja,
dir wird er ganz sicher gefallen.
Ja, jetzt einmal so eine ganz blöde Frage. Wie kann ich jetzt eigentlich zu dir kommen? Ich jetzt dann was anpacke, sage ich, hey, Lukas, jetzt an, ich lege da, keine Ahnung, was zu der Gage ist, liege da auf dem Tisch. Ich will jetzt da mit Matti einen Song zusammen machen. Geht das?
Das kann ich nicht bestimmen, ob der Matti natürlich mit dir einen Song macht.
Aber du also, würdest jetzt zum Beispiel sagen, okay, keine Ahnung, ich rufe ihn an, ob er sich für das schert oder was.
Das könntest du zum Beispiel machen, ja, voll. Ich würde es dir jetzt zu dem Zeitpunkt nicht empfehlen, weil du musst immer die Künstler vergleichen. Also wenn du jetzt ein vollkommener Newcomer bist und du willst mit Matti zusammenarbeiten, da wird halt der Matti auch ein bisschen lachen drüber.
Nein, was das so, zum Beispiel jetzt so wie Marco Wagner zum Beispiel jetzt, der hat ja, ist es ja kein Sänger oder was, hat einfach irgendwann einmal solche Featurings gemacht mit irgendwelchen Leuten, einfach nur Gaudi, der Hund kann ja nicht singen, das ist auch klar, aber der hat es einfach gemacht zu Gaudi und die Leute, die Obersteirer oder was, oder Oberkreiner oder wie das immer war, die haben es einfach gemacht zu Gaudi, ne? Und das war das so als Firmenpromotion auch oft, ne?
Gut, das ist wieder ein Unterschied. Wenn du das als Promotion siehst, dann wird natürlich auch Geld auf den Tisch gelegt.
Ja, yeah.
Also es gibt ja viele Künstler, die für Geld
quasi eben das
irgendwas einsingen und das halt machen. Aber echte Collaboration, wenn du jetzt selber sozusagen ein Künstler wärst,
das meinst du, ja.
Das wirst du halt wahrscheinlich mit so einem Kaliber wie Matti erst schaffen, wenn du schon dir selber ein bisschen was aufgebaut hast. Also ich muss auch sagen, ich habe ein bisschen Bauchweh gehabt, auch beim Felix zum Fragen, weil wenn du halt die beiden vergleichst, allein auf Spotify, der Matti hat 300.000 monatliche Hörer, der Felix ist bei 5.000. Es ist schon ein Unterschied und da habe ich ehrlich gesagt ein bisschen Bauchweh gehabt, aber der Matti war eh voll dafür. Also ja, vielleicht einfach probieren. Aber ich bin halt immer dafür, dass man da eher schaut, dass man sich Künstler sucht, die sich gegenseitig weiterhelfen können.
Ja, geil. Also drum habe ich da gesagt, das wird euch entdecken gern. Machen wir weiter. Das wird durch die Bombe, Alter.
Schauen wir mal. Ich bin immer ein Typ, der sagt, schauen wir mal. Weil es gibt auch viele Künstler, die immer halt sagen, ja, das wird mein Hit und was weiß ich, und das wird ein Hit. Und es gibt auch viele Produzenten, die das sagen, ja, das wird ein Hit, das wird ein Hit.
Und dann ist es eher.
Und dann, weißt du, so, dann kommt so gar nichts raus. Das einzige Mal, wo ich gesagt habe, das wird ein Hit, war bei Ich stehe auf Bergbaumbuhm und das ist ein Hit geworden.
Ja.
Das ist er, ja.
Dort habe ich es wirklich im Studio gemerkt, dass das ein Hit wird schon.
Ich glaube, das ist auf TikTok ja relativ gut gegangen, oder?
Ist das so? Geht überall heute. Auf jedem Zeltfest, da ist die Party am Start.
Das hat man im Studio schon gemerkt. Aber ich muss auch sagen, das Demo von der Anita, die den Song geschrieben hat, die hat das auf der Gitarre einfach runtergespielt, den Song. Wenn ich das Demo, also ich hätte vom Demo nicht sagen können, dass das was wird. Wie ich das Demo gehört habe, habe ich mir gedacht, ja, ein lieber Song. Sehr netter Song, gell? So ja, irgendwie ein bisschen altmodisch und ja, ist eh cool. Aber dass das so ein Hit wird, das habe ich das erste Mal gespürt, wie die Melissa bei mir war und das aufgenommen haben. Und dann habe ich die Vocals editiert und haben wir das angehört. Und habe gesagt, Melissa, ich glaube, das wird was. Aber das Gefühl hat man ganz selten. Und
ja. Vor allem, wenn man schon Erfahrung hat in der Branche. Ich glaube, am Anfang ist es eher noch so, dass die vielleicht ein bisschen überschätzt und sagst, boah, ja, das wird jetzt so was, vor allem, wenn es der erste Song ist.
Ja.
Aber wenn man schon so lange dabei ist wie du, dann hat man es gespürt
dafür.
Man
muss auch sagen, ein Hit, gell? Also das ist wie ein Sechser im Lotto. Das
ja,
Du kannst das nie wirklich wissen. Es gibt oft Titel, an die glaubt die Plattenfirma, die werden Videos produziert und so weiter, und dann wird irgendein Albumtrack wird dann der Hit auf einmal. Also das kann man nie wissen. Und einen Hit zu planen, das kannst du sowieso vergessen. Also das passiert oder es passiert nicht.
Ja, so ist es.
Und ich glaube, mit der Menge, wenn du das jahrelang machst, also je länger du das machst, desto höher ist die Chance, dass irgendwann mal was dabei ist, was ein Hit wird. Und bei Mauchel funktioniert es gleich, so wie beim Andreas Gabriel, der bringt 3-4 Lieder raus und dann ist ein Song dabei, der aufgeht, und andere wie die Melissa Naschenweng machen das 8 Jahre lang, wechseln Genres mittendrin.
Bist du neidisch, wenn man die Melissa mal nachverfolgt, wie sie am Anfang
war? Ja, das war ja arg.
Das war ja wirklich, das waren ja grauenhafte Zeiten.
Das ist wirklich arg, ja.
Bist du neidisch?
Die hat alles ausprobiert, dann haben sie eingeredet, Harmonika weg und nur Schlager. Und Alter, also,
da gibt es Musikvideos von ihrer, wirklich, da bricht was da. Da glaubst du, da haben sie hinter sehr stark von Norm, aber. Echt?
Ja, aber das ist das Geschäft, und du kannst es nie wissen. Und ich glaube auch, die Melissa hat die Zeit braucht, dass sie sich entwickelt und dass sie zu sich findet. Und man hat gesehen, es hat offenbar genützt.
Ja, sie war ja auch noch sehr jung, wie sie angefangen hat. Der Andreas Gavalier war auch schon älter, als er gestartet ist.
Aber denke mal, das ist genau das. Da siehst du wirklich bildlich, was es heißt, einfach dran zu bleiben.
Genau, genau das ist es. Und wenn du, ich sage immer, du musst immer ein bisschen länger dranbleiben und dabei bleiben als alle anderen.
Dann hast du gut.
Weil dann bleibst du über.
Ja, weil irgendwann hören nachher die anderen nicht auf.
Genau.
Dann gibt es nur mit dir als Alternative.
Genau.
Ja.
Das ist immer das, was ich den Künstler sage. Tut sich nicht zu viel erwarten. Es kommt alles mit der Zeit. Und man muss auch sagen, wenn man sich jetzt vorstellt, dass ein Künstler auf einmal einen Hit hat, der muss ja das psychisch auch mal mitmachen.
Du darfst
dass er von 0 auf 100 einfach mal Star ist und jeder grüßt ihn und jeder hat erkennt ihn, das muss man halt auch mal psychisch verkraften.
Da werden sicher einige auszucken dann.
Ja, und wenn du Leute um dich hast, die dir nur sagen, wie super du bist und alle wollen mitverdienen und jeder haut sich dazu, du weißt dann oft gar nicht mehr, wem du glauben sollst.
Ja.
Und darum, es ist gescheiter, also ich finde, es ist gescheiter, ein Künstler macht das 5, 6, 7, 8, 9, 10 Jahre und dann hat er einen Hit, als er macht 3 Lieder und er hat einen Hit, weil
er umgehen kann damit.
Du bist so schnell wieder weg, weil du kannst das gar nicht halten. Du hast die Erfahrung nicht, wie das alles weitergeht.
Ja.
Und so. Also du brauchst da eine Struktur, eine innerliche.
Ja.
Und die hast du am Anfang nicht.
Ja,
du wirst aber lachen, da war sogar ich mal überfordert. Ich war da irgendwo in Sriče in Kroatien, stehe bei der Bar, auf einmal stehen 3 Haare gegenüber, blärt der eine um. Hey, das ist der Anbagerer! Kommen die her und zoll mir da die ganze Runde, weißt du? Weil das ist der Anbagerer. Dann denke ich mir, okay, das war jetzt auch heftig. Oder?
Ja.
Irgendwelche Tiroler in Kroatien, die erkennen einen Anbagerer.
Also ich habe das auch schon erlebt. Nachdem ich da ich Steff Bergbaumburg Musik wieder mitgespielt habe, war ich dann irgendwann mal auf einem Konzert und das war eh genau dort, wo wir das Draht haben eigentlich, in Pöllau, beim Tom Stadl. Und dann kommen Leute her und schauen mich so an. Bist du nicht der aus dem Musikvideo von der Melissa?
Die haben das da kennt.
Ja, und das war im Finstern. Also da haben wir mein Gesicht nicht einmal gescheit gesehen. Und die haben wir dann auch 1000 Runden gezahlt. Ich trinke keinen Alkohol, das hat dann alles meine Schwester getrunken.
Ja, Alter, die war
die war blunzenfett. Da gibt es auch ein super Foto mit ihr dann. Meine coolste Geschichte kann ich erzählen.
Also,
das ist das Lustigste, was ich jemals erlebt habe. Und heute lacht man drüber, aber meine Schwester war da halt mit und die hat schon ordentlich bechert halt, alles getrunken, was ich nicht getrunken habe. Und dann waren wir halt Backstage und das war so, die Hanna hat einen Auftritt gehabt und danach die Melissa.
Mhm.
Und dann haben wir zuerst, also vor der Melissa einen Auftritt, waren wir halt Backstage und haben mit der Melissa halt Plätzchen gemacht und gelacht und Witze erzählt und halt geredet und bla bla bla. Und dann hat die Melissa einen Auftritt gehabt und die Hanna ist overgekommen, Backstage. Und meine Schwester geht zu Hanna hin und die war halt schon wirklich benannt. Jetzt zeige ich dann nachher das Foto.
Da bin ich gespannt.
Die war so benannt, sie ist zu Hanna hin. Hanna, weißt, du bist so normal und so cool. Und das hat sie ungefähr einmal in der Minute hat sie das gesagt. Und nach dem dritten Mal hat die Hanna dann schon gesagt, also meine Schwester hat wieder angefangen, Hanna, weißt du bist so normal. Und die Hanna hat dann gesagt, und so cool, gell? Und das ist wirklich, also das war eine halbe Stunde, ich bin so geschampft für meine Schwester. Und dann geht meine Schwester aufs Klo und dann hat die Hanna die Chance genützt, hat ihre Jacken genommen und ist angerauscht und nie wieder gekommen. Und meine Schwester war dann voll perplex, dass auf einmal jeder weg war. Es war, glaube ich, nur mehr ich dort, die Jacqueline von Adelmann und mein Freund. Und sonst war niemand mehr dort.
Alter, die Freakshow.
Das war so geil. Und jetzt zeige ich noch das Foto, da scheißt sich an.
Das wollen wir sehen.
Ja. Ja. Aber ich habe die Melissa ja schon mal erleben können bei Musi Open Air. Da haben wir auch Backstage mit ihr richtig mal bechert. Und da haben wir wirklich, Alter, ich weiß nicht, bis spät in die Nacht, also eigentlich bis, glaube ich, 4, 5 in der Früh, haben wir mit der dort einen Gaudi gemacht. Und die, ich habe ihn erkannt, sondern ein paar Freunde von mir haben ihn erkannt. Und dort waren wir halt nachher mit ihrer noch eine Party machen. Und die ist ja auch wirklich, die ist, weil du sagst, so lieb und ein Baumblem, die ist so, wie sie ist. Alter,
ja,
das ist
voll.
Voll arg. Und wir haben dort einen Gaudi gehabt und da haben wir danced und alles, also echt arg.
Ja, und was ich auch sagen muss, also das merkt man immer wieder in der Branche, die Leute, die wirklich extrem erfolgreich sein, die sind eigentlich die besten Menschen, was du dir vorstellen kannst. Mhm. Weil es ist einfach so, niemand will in der Branche mit Ungustl zu tun haben.
Nein, ja,
und,
absolut nicht.
Und darum, diejenigen, was die richtigen Werte im Herzen haben, die schaffen es dann auch nach oben, weil wenn man Arschloch ist, dann kommt man auch nicht weit, glaube ich.
Nein,
und da gehen dann schnell, ganz schnell viele Türen zu.
Mhm. Ja klar, aber wenn du die einmal deppert aufführst, das merken sie ja Leute.
Genau.
Ja. Genau so ist es.
Und ich war zum Beispiel total, also im Positiven schockiert, zum Beispiel vom Ross Anthony, für den ich mit meiner Kollegin, mit der Maybrit gemeinsam einen Song schreiben habe dürfen. Also Francine Jordi und Ross Anthony war das Duett. Und ich war positiv schockiert, weil ich habe ihm dann halt geschrieben, hey, ich bin der Songwriter von dem Song halt. Und er gleich, zack, gibt mir seine Nummer. Mhm. Und bitte schreib mal was für mich solo und so. Also,
geil.
Wahnsinn. Cool. Und das ist halt, glaube ich, was die großen Stars ausmacht. Die sind einfach am Boden geblieben. Die sind bodenständig, die wissen, wo sie herkommen. Mhm. Und darum sind sie, wie sie sind.
Ja.
Geil.
So ist es.
Also, geiler Inhalt. Hast du noch irgendwelche abschließenden, motivierenden Worte für angehende Künstler?
Oder Producer.
Oder Producer, das werden wollen.
Ja, eigentlich für beide. Seid einfach wie seid. Seid ehrlich. Seid die besten Menschen, die sein könnt. Nett, umgänglich, zuverlässig. Und dann stehen normalerweise alle Türen offen. Weil es kommt nicht immer auf Talent an, sondern es kommt darauf an, es kommt auf die Einstellung drauf an und wie sehr man bereit ist, für seinen Traum was zu tun. Und das haben alle Stories, die ich bisher kenne und auch meine eigene, glaube ich, bewiesen.
Geil. Das unterstreichen wir, oder?
Absolut.
Geil. Mega. Ja, Lukas, danke. Sau geil, dass du gekommen bist.
Eva, danke. Hat mich urgefreut.
Ja. Voll schön, dass es geklappt hat
ja.
Und dass wir uns mal wieder gesehen haben, weil es ja jetzt da, ich glaube, ein paar Jahre haben wir uns noch gar nicht gesehen, gell?
Ja, stimmt.
Ja, ja, bitte, und das Jahr ist doch schon beleidigt.
Das Jahr ist schon bald eigentlich.
Voll.
Es ist sehr schön.
Aber du bist ja sehr, sehr eintalt.
Definitiv.
Ja, ist nicht so leicht.
Aber für euch nehmen wir immer Zeit.
Echt, wahr, danke.
Aber so ist ja trotzdem nicht so leicht, die zu fassen zu kriegen, gell?
Ja?
Ja, wir haben bei der Terminfindung auch schon herumprobiert, aber das hat schon gut hingehaut jetzt.
Das ist halt normal, wenn man alle zusammen viel zu tun haben.
Ja, das ist ja bei dir nicht anders wahrscheinlich.
Ja, was glaubst du?
Ja. Vor allem nach dem Urlaub.
Und so ist es.
Deiner Lebensmittelvergiftung.
Ja, ui.
Ja, aber jetzt bist du wieder auch voll im Business, gell?
Jetzt sind wir wieder fit, jetzt ist der Podcast wieder jeden Montag am Start.
Ja, genau, jetzt haben wir ja zweimal pausiert.
Genau, einmal krankheitsbedingt, einmal urlaubsbedingt. Mhm. Aber das freut uns sehr, dass ihr wieder zugehört habt. Mhm. Gebt uns euer Feedback auf Instagram, auf
unternehmerisch.podcast hast du.
Danke, aber ich wollte gerade sagen, der.anbagerer, wenn ihr es mir direkt schreiben wollt, oder?
Noch wichtiger, lisamaria.reiter.
Aber vergesst nicht, Lukas Lach zum Schreiben, wenn ihr eine Anfrage an ihm habt.
Jawohl.
Wie ist dein Instagram-Name?
Lukaslach.waff. Falls das wer nicht versteht, Waff ist eine Dateiendung, die steht für Wave und das ist das hochauflösendste Dateiformat.
Oh, WAV.
Genau, und darum haben wir es so benannt. Weil hier gibt es Qualität.
Passt ja irgendwie, oder? Ja, das sagt aus, was es zum Aussagen hat.
Voll.
Also wer Hochqualitätsproduktion haben will, schreibt zu Lukas.
Genau, oder Fragen zum Thema Producer, Künstler sein und so weiter.
Voll, ich freue mich über alle, die mir schreiben. Und ja.
Geil, ja dann, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal, tschüss.
Ciao.
Wiederhören.